Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Ich bin Jan Kradochwil.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riesel. Ich habe es gerade vergessen, ihr hört die 17. Folge. Ich weiß nicht, warum ich das immer anspreche, aber ich finde es immer spannend zu wissen, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Und apropos weit gekommen, Jan, nachdem du zuletzt als spannendes Karriere-Highlight nochmal die Kleinfeld-WM mitgenommen hast, habe ich es munkeln gehört, dass du das nächste Turnier für dich entdeckt hast.
Ja, ich genieße die Floorball-Rente. Und dazu gehört, dass man zum ersten Mal in seinem Leben an einem Masters-Turnier teilnimmt. Also das muss man sich so vorstellen, wenn man 17, 20, 25 ist und man hört von einem Masters-Turnier, dann ist es so ein Turnier, da darf man hin, wenn man, früher glaube ich war das Ü30, also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, warum Ü30, also das ist viel zu jung, da laufen ja nur Kinder rum. Aber so Ü35, Ü40, wenn man jung ist, denkt man sich, zu der Zeit hat man ja eine künstliche Hüfte, also da treibt man doch keinen Sport mehr. Glaubt mir, das Leben geht weiter und es verändert sich nicht ganz erheblich. Und Tom Nebe, unser legendärer Schlussmann, hat uns bei den Prague Masters angemeldet. Ich habe da die Gelegenheit, auch mit meinen Jungs aus meiner Kindheit wieder mal auch auf dem Parkett zu landen, mit dem wir seit Jahren nicht mehr zusammen gespielt haben. Jedenfalls ist es ein extrem spannendes Turnier, das sind mittlerweile angemeldet. Ich habe mal geguckt, irgendwie so 70 Teams. Ich gucke gerade, wo die ganzen herkommen. Wie Tschechien, Norwegen, Schweden, Finnland, Slowakei, Lettland. Ich glaube, wir sind die einzigen, die aus Deutschland anreisen mit den Berlin Rockets. Ich gucke gerade. Ja. Ich glaube, wir sind die einzigen. Und die Kategorien, also wir sind da offensichtlich so die Nachwuchsabteilung ab 35, weil es gibt 17 Mannschaften, die bei der plus 35 spielen. Es gibt 16, die bei über 40, über 45 und über 50 gibt es noch eine Kategorie. Und bei den Damen fängt es schon bei 30 an. Das finde ich so ein bisschen diskriminierend. Aber, das ist stark, ja. Aber ich nehme an, dass es daran liegt, dass es einfach weniger Damen gibt, die generell daran teilnehmen könnten. Deshalb wird das wahrscheinlich so ein bisschen allgemeiner gefasst. Und ich glaube, und damit habe ich mich jetzt nicht so ganz auseinandergesetzt, aber ich glaube, dass es auch noch so eine Regel gibt, dass du so zwei jüngere Spieler mitnehmen kannst. Und das verstehe ich nicht so ganz. Also du darfst irgendwie so zwei Spieler haben, die sind irgendwie jünger als 30, damit du irgendwie aufhörst oder sowas. Aber
ich tippe drauf, das ist, damit die wirklichen Masters mit ihren Söhnen zusammenspielen können.
Du meinst wie LeBron und sein
Ronny. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Genau, so wie LeBron und Bronny. Wenn du irgendwann so Ronny. Ein richtig etablierter Elite-Spieler bist, dann kannst du sagen, ja gut, ich fahre da mit euch hin, aber nur, wenn ich meinen Sohn mitbringen darf.
Ah ja, das kann sein. Nee, aber auf jeden Fall freue ich mich drauf. Das ist dann so ein bisschen so dieses Pendant zu den Czech Open, die dann natürlich in einem sommerlichen Prag stattfinden, wo man dann irgendwie im Lavka tanzen und im Podoli am Pool chillen kann. Ich weiß nicht, ob Anfang November so verlockend ist, aber
das wollte ich gerade fragen. Hast du gesagt, wann das ist? Anfang November.
Anfang November, ja. Ich nehme es mit und leiste natürlich ordnungsmäßigen Rapport in der nächsten
Folge.
Was
macht man denn Anfang November in Prag? Also du kommst ja von da, glaube ich, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass Winter, also Weihnachten, echt cool ist in Prag vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr schön weihnachtlich ist, weiß ich aber nicht. Aber was macht man denn im November in Prag, außer Bier trinken?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte Bier trinken gesagt, aber das ist mir jetzt schon weggenommen. ich glaube nicht so viel, was man da tatsächlich anstellen kann. Gibt ja einen guten Grund, warum ich weggezogen bin, wo ich nicht mehr wohne. Und auch zu Weihnachten ist Prag natürlich malerisch und sehr geschmückt. Und ich glaube, dieser ganze historische Kontext das hilft dem Ganzen schon. Aber ich habe halt so meine ambivalente Beziehung zu dieser Stadt, weil sie ist halt schon mittlerweile so ausgeschlachtet, dass Hauptsache man holt aus dem Tourismus so viel raus, wie man kann. Ich glaube, es verändert sich so ein bisschen in den letzten Jahren, weil so eine neue Generation angetreten ist, wo neue Sachen entstehen. Also lass es Gastronomie sein, lass es so ein bisschen Erlebnis sein, irgendwie, wo du das Gefühl hast, dass die Leute jetzt auch in der Stadt wieder anfangen zu leben. Aber im Grunde ist ja die Struktur der Stadt so ausgeschlachtet, dass das Stadtinnere im Grunde hauptsächlich für den Tourismus ist und alles, was irgendwie lebt, lebt halt so in Satelliten drumherum. Zumindest war das die letzten 25 Jahre so. Und das nimmt der Stadt natürlich so ein bisschen Leben. Also ich bin jetzt nicht so immer der allergrößte Prag-Freund gewesen, aber wenn man dann halt so ein Wochenende mit seinen Jungs dort verbringt, ja, gibt Schlimmeres. Ja, wir können ja auch nach Kabul fahren.
Okay. Gut, dann vielen Dank für den kurzen Einblick. Wir freuen uns auf die nächste Oral History, die es dann in der November-Folge geben wird. Und was ihr heute in der Folge erleben werdet, ist relativ schnell zusammengefasst. Wir reden eigentlich fast grundsätzlich nur von Leistungsfloorball heute. Also Leistungsfloorball im Sinne von deutsche Bundesligen, nationaler Spielbetrieb, internationaler Spielbetrieb und so weiter und so fort, weil einfach super viel los war. Also es war der Six NFC, es war die EFT, es war Champions Cup, die Bundesliga bei den Herren dreht völlig durch. Ich glaube, ich habe mir bei den Notizen nur hingeschrieben, heftige Liga und alles andere dachte ich, kriegen wir dann auch so gemanagt. Wir reden auch kurz über die Damen-Bundesliga und über die zweiten Floorball-Bundesligen. Also gibt eine Menge Bundesliga und internationalen Floorball zu besprechen. Viel Spaß mit der Folge. Los geht's.
Und wir fangen mit dem Six Nations Cup in Polen an. Dort testet nämlich die deutsche Floorball-Nationalmannschaft der Herren für die kommende WM. Und die Ergebnisse lassen sich auf jeden Fall sehen. 8-2 gegen Polen, 5-2 gegen Dänemark. Gegen die Slowakei gab es ein 2-3, aber auf jeden Fall, was hängen geblieben ist, ist ein 4-0 gegen Norwegen. Und alle vier Tore kamen von der Kelle von Jakob Heinz. Also es ist schon spektakulär. Der Kollege hat in den 5 Spielen, weil es gab noch ein 2-5 gegen Lettland, in den 5 Spielen hat er 9 Tore eine Vorlage hingelegt. Das ist beeindruckend. Und Jan Sauerbier hat mal eine 0 gehalten und das auf internationalem Parkett, muss ich sagen, also zumindest gegen eine solche Konkurrenz, kann ich mich gerade nicht so ganz erinnern, wann das letzte Mal einem deutschen Torhüter gelungen ist. Jedenfalls bedeutet das Platz 3 hinter der Slowakei und Lettland und ist ja schon mal ein ganz spannender Ausblick auf die kommende Weltmeisterschaft in Schweden. Was mich ein bisschen genervt hat, war, ich meine, das sind ja wirklich so Spitzenspiele, also es ist ja wirklich die direkte Konkurrenz und wo ist denn das ganze Videomaterial? Wo sind die ganzen Snippets mit den coolen Toren und alles? Irgendwie kriegt man das nicht mit. Ich habe bei Wide and Deep auf dem Instagram-Account da so ein paar Schnippchen gesehen, aber ansonsten irgendwie kriegt man da nicht so viel mit, wenn man nicht gleich mit livestreamt. Und das mit dem Livestream ist dann halt auch immer nochmal so eine Sache für sich mit der IFF. Ja. Hast du das ein bisschen verfolgt, auch das ganze Turnier, Tille?
Scheinbar in etwa genauso wie du. Also viel mit Video war ja nicht. Also wir kommen nachher nochmal drauf. Aber auch dieser Livestream hat ja tatsächlich Geld gekostet. Also auch der von der EFT. Ansonsten hätte ich es sicherlich hin und wieder nebenbei mal laufen lassen zumindest. Oder hin und wieder mal reingeguckt in die Spiele. Aber das war ja nicht möglich, ohne, ich glaube, irgendwie 7 € zu bezahlen oder sowas. Von daher genau wie du. Also ich habe Ergebnis verfolgt. Und wir haben sie letzte Woche schon angesprochen. Die Kollegen von Wide and Deep, an der Stelle auch nochmal ein Kompliment an die. Die haben echt sich ein bisschen Mühe gegeben. Also immer coole Interviews nach den Spielen. Das ein oder andere coole Tor oder den ein oder anderen Clip auch hochgeladen. Also war man zumindest ein bisschen nah dran an der deutschen Nationalmannschaft. Und nicht so weit entfernt, wie man das sonst vielleicht ohne die gewesen wäre.
Und auch der Nachwuchs hat getestet, die U19 Herren und die U19 Damen, beide haben gegen Dänemark gespielt in Naumburg. Die Herren ein kleines bisschen erfolgreicher, 5-3, 5-4 nach Verlängerung und 2-1, also 3 Siege. Bei den Damen gab es einen Sieg, ein 3-1 und dann eine 4-6 Niederlage und ein 3-4 nach Verlängerung.
Ja, und da muss ich sagen, also ich habe ja tatsächlich selber eine Historie als U19-Nationaltrainer, beziehungsweise als U19-Nationalassistenztrainer. Dänemark war, also zu meiner Zeit und auch schon vor meiner Zeit, war immer so ein Match, also definitiv auf Augenhöhe. Das hat sich auch heute wieder, also auch, was heißt heute, aber dieses Wochenende wieder bestätigt, würde ich sagen. Also ein Spiel nach Verlängerung, ein Spiel mit einem Torunterschied, ein Spiel mit 2 Toren Unterschied. Es ist nicht so, als würde es da irgendwie Klassenunterschiede geben oder sowas. Aber Dänemark war immer so ein Gegner, mit dem sich Deutschland echt schwer getan hat. Also da war dann hin und wieder mal ein Unentschieden dabei und hin und wieder auch mal ein Sieg. Aber ich glaube, im Schnitt bei der Head-to-Head-Bilanz dürfte Dänemark immer noch relativ deutlich vorne sein. Und gerade auch so bei Begegnungen bei den Weltmeisterschaften, dann hat Dänemark uns, glaube ich, relativ regelmäßig die Butter vom Brot genommen. Zuletzt ja leider auch bei der WM 2023 in Dänemark. Und hier jetzt an einem Wochenende direkt 3 Siege hintereinander gegen Dänemark. Das hat es so ziemlich sicher noch nicht gegeben im U19-Bereich. Gut, jetzt weiß man natürlich nicht, wie weit der Auswahlprozess jeweils ist. Also weder bei Deutschland noch bei Dänemark weiß man nicht, ob da noch Spieler dabei waren, die vielleicht bei der WM gar keine Rolle mehr spielen oder ob die vielleicht Top-Spieler geschont haben in dem einen oder anderen Spiel oder Spieler verletzt waren oder was auch immer. Von daher, wie das Ganze zu bewerten ist, wird man auch sehen. Abgerechnet wird bei der WM, wie man so schön sagt. Aber auf jeden Fall ein kleines Achtungszeichen aus deutscher Sicht, aus meiner Sicht. Und dann gehen wir rüber in die, ja, wenn man so will, Elite-Kategorie der Länderspiele. Es war wieder Euro Floorball Tour. Für alle, die nicht so ganz wissen, was es ist, die deutschen Herren haben ja gespielt am Six NFC, also an der Six Nations Floorball Challenge. Das sind so die Teams auf Weltrangliste 5 bis 10, die sich duellieren und quasi nochmal ein Testturnier absolvieren, bevor es dann zur WM geht. Und bei der EFT, die findet nicht nur einmal vor der WM statt, sondern relativ regelmäßig spielen immer die Top 4 Nationen gegeneinander. Also Schweden, Finnland, Tschechien, Schweiz spielen jeweils einmal alle gegeneinander. Und wer am Ende die meisten Spiele gewonnen hat, hat die EFT gewonnen. Und dieses Mal gab es bei den Herren, und der Fokus ist natürlich momentan auf der Herrenkategorie, gerade vor dem Hintergrund, dass sehr bald die WM ansteht, hat Schweden 3-2 gegen Finnland gewonnen. Ich glaube, Schweden hat alle drei Spiele gewonnen. Genau, sie haben noch 5-4 gegen Tschechien gewonnen. Da stand es zwischenzeitlich 5-0 und die Tschechen sind dann am Ende nochmal rangekommen. Und sie haben relativ diskussionslos 7-3 gegen die Schweiz gewonnen. Da haben sie auch relativ hoch geführt, glaube ich. Dann gab es noch so ein paar Ergebnisse unter den Nationen. Die Schweiz hat mal wieder gegen Tschechien gewonnen. Das ist, glaube ich, lange her gewesen, dass sie das geschafft haben. Und jetzt gibt es so ein paar Fragezeichen um die tschechische Nationalmannschaft aktuell. Schweiz hat 5-3 gewonnen in dem Spiel. Die Schweiz hat allerdings gegen Finnland 9-2 verloren. Also das war ein ganz, ganz klares Ding. Und Finnland hat auch Tschechien geschlagen mit 4-3. Also Tschechien tatsächlich mit 3 Niederlagen. Und ich habe mich danach so ein bisschen belesen, wie das Ganze gerade in Schweden eigentlich eingeordnet wird. Und da wird jetzt relativ klar davon ausgegangen, dass Schweden bei der WM der Top-Favorit sein dürfte. Gerade weil bei Schweden wohl auch noch so ein, zwei Leistungsträger gefehlt haben. Ich glaube, die hatten krankheitsbedingt ein paar Absagen. Dahinter wird Finnland gesehen. Finnland hat auch, war auch ein bisschen ersatzgeschwächt. Also zum Beispiel Justus Kainulainen war nicht dabei, also der Kapitän einfach gefehlt. Und die haben einen neuen Nationaltrainer, Esa Jussila, der jetzt seit dann, ich glaube, 1,5 Jahren oder sowas im Amt ist. Und der scheint den einigermaßen großen Umbruch, den es in der finnischen Nationalmannschaft gab. Also sie haben noch nicht alle von den altgedienten Spielern ersetzt. Ein paar sind noch dabei, so Johansson oder so zum Beispiel. Aber es sind viele Junge mit am Start und den hat er wohl relativ schnell bewerkstelligt und echt ein gutes Team da geschaffen. Also die Vermutung ist jetzt, dass Finnland so Silbermedaillenkandidat ist. Tschechien wird immer noch auf Rang 3 gesehen, Schweiz auf 4, aber Tschechien mit nicht mehr so großem Abstand auf Platz 4, beziehungsweise mit etwas Rückstand auf Platz 2. Also so ein bisschen, es gibt in Tschechien ja diese goldene Generation mit Philipp Langer, Philipp Vormann und so, und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, sind sie schon komplett ready oder brauchen sie vielleicht einfach noch 2 Jahre, bis sie dann wirklich durchschlagen? Ja, und was hier schade war, du hast es schon angesprochen, Jan, oder wir haben es oben schon angesprochen, es gab auch hier, also es gab Livestreams, aber die Livestreams sind mittlerweile leider alle kostenpflichtig. Und ach, ich weiß nicht, also bei der EFT kann ich das einigermaßen verstehen, wenn du jetzt quasi stringent durchziehen willst, alle unsere Top-Produkte werden quasi über kostenpflichtigen Livestream ausgestrahlt. Gut, dann muss man die Euro-Floorball Tour da wahrscheinlich reinzählen, aber dass so Sachen wie die Six NFC auch schon dazu gehören mit kostenpflichtig, das nervt mich. Und es gibt dadurch halt, dadurch bedingt eben noch weniger Highlights, die man sich einfach mal angucken kann. Das ist, ja, ein bisschen frustrierend.
Ja, also ich muss sagen, ich halte das für ganz debil, weil ich meine, der Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltung ist auch, dass du einfach die Szene mitnimmst und dass sich da Leute auch Sachen abgucken. Also ich gerade in so diesen Ländern der zweiten Nation, du willst, dass einfach die Schwelle so niedrig wie möglich ist, dass man sich da durchklickt und plötzlich halt Schweden gegen Finnland zocken sieht und sich denkt, aha, okay, gut, ja, so muss der Ball laufen und hier muss ich mich hinstellen. Und das ist eine Kleinigkeit, aber das, ich meine, wir sind ja mit allen möglichen Sportarten aufgewachsen und wenn du sie halt medial verschlingen kannst, dann hast du einfach dazu einen ganz anderen Zugang. Und ich habe das Gefühl, ich sehe kaum irgendwo irgendeinen internationalen Top-Floorball. Also ich krieg's nirgendwo mit und ich bin jetzt nicht so ganz isoliert von digitalen Medien. Und irgendwie finde ich das sehr frustrierend. Also ist es, ich glaube, das ist medientaktisch gerade von der IFF ziemlich dumm. Und ich würde sehr gerne die Zahlen sehen, und eigentlich müssten sie, glaube ich, auch öffentlich sein, was die IFF mit solchen Bezahlschranken verdient, weil ich glaube nicht, dass es den Schaden ersetzt, den es verursacht. Aber gut, da sind wir ja, zu diesem Thema kommen wir ja relativ häufig zurück, und es hängt ja auch so ein bisschen mit dem nächsten Thema zusammen, und zwar mit dem Champions Cup. Also der Champions Cup ist ja so die Champions League der des Floorballs, des internationalen Floorballs. Bevor ich jetzt über das IFF-Web schimpfe, weil es eine absolute Katastrophe ist, wenn man auf die Seite kommt, es gibt keinen direkten Link zum Champions Cup, sondern du musst dich irgendwie über Events und über die Current Events durchklicken, dann kommt eine Seite, das sind einfach nur Newsbeiträge, nichts mit Tabelle oder Ergebnissen, gar nichts, sondern du musst dich dann wieder irgendwie in irgendeine App manövrieren. Also es ist wirklich ein Albtraum. Aber gut, das alles mal beiseite. Sportlich gesehen waren es einige Überraschungen. Wir fangen mal hier mit den Damen an. Und zwar haben da die schwedischen Mannschaften jeweils alle Finnischen rausgekickt und alle tschechischen Mannschaften haben die Schweizer Mannschaften rausgekickt, beziehungsweise Teams, Verzeihung. Witkowice hat Zug 6-4 und 5-4 rausgekegelt. Kloten unterlag Chodov 1-2 und 5-8. Dadurch waren diese zwei tschechischen Teams weiter. Und TPS, also die Finnen, hatten gegen Pixpo kaum eine Chance. 3-9 und 5-8. Und noch bitterer war die Partie Klassik gegen Torgruppen, 1-9 und 2-9. Also der Prozess war relativ kurz und im Halbfinale angesetzt ist dann tatsächlich auch Pixbo gegen Chodov und Witkowice gegen Torgruppen. Das in der nächsten Runde. Bei den Herren war es dann doch einigermaßen spannender, auch obwohl es auch da so ein bisschen kurios zuging. Also Zug unterlag den Tschechen 4-10 und 1-3. Tatran fliegt tatsächlich als Champions Cup Sieger schon im Viertelfinale raus. Gegen Wieler gab es ein 3-4 und ein 5-5. Und damit sind die Schweizer weiter. Esport Oilers gegen Pixbo 4-9 und 11-4. Und wer jetzt denkt, naja, dann wahrscheinlich irgendwie wurden jetzt hier die Tore gezählt, der oder die irrt. Denn tatsächlich ging das zweite Spiel, also das, was eigentlich 11-4 gewonnen wurde, ging in die Verlängerung. Das überrascht und ist vielleicht unüblich im Vergleich zu anderen Sportarten, ist aber dadurch bedingt, dass es die Regel gibt, dass jetzt nicht die Tore gezählt werden, sondern wenn es einfach einmal die eine Mannschaft geschafft hat und beim nächsten Mal die andere, dann geht es in die Verlängerung. Und egal, wie die Ergebnisse waren, die nachtreffen, sind weiter. Und in dem Fall war es tatsächlich Pixbo. Und die letzte Paarung des Viertelfinals war Storetta gegen Nokian. Und da haben es tatsächlich die Finnen geschafft, den schwedischen Großverein rauszukicken. 5-5 und 5-6. Also ganz knapp diese Kiste. Und im Halbfinale spielt Pixbo gegen Villa und Mladá Boleslav gegen Nokian. Das jeweils Anfang November am 2. und 3.
Ja, das finde ich sind tatsächlich... Zum einen ist es bei den Damen spannend, weil eben nur noch Tschechien und die Schweden dabei sind. Ich finde es aber auch bei den Herren spannend, weil ja aus jedem Land noch ein Team dabei ist. Mhm. Aber ich glaube, es sind immer die anderen Teams, als man vielleicht erwartet hätte unbedingt. Also ich weiß jetzt nicht, ob man Nokian oder die Oilers hätte höher gewichten müssen. Aber auch da war es ja so, ich glaube, es sind jeweils die Meister rausgeflogen, oder? Wieler war Vizemeister, Zug ist der Meister gewesen in der Schweiz und Zug ist rausgeflogen. Mhm. Mladá Boleslav ist weiter und Tatran ist raus und in Tschechien war Tatran der Meister. In Schweden ist Dovretta raus und Pixbo ist weiter und da war Dovretta Meister. Und in Finnland bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Oilers sind Meister geworden und Nokian war Vizemeister und Nokian ist weitergekommen. Also total skurrile Konstellation eigentlich, wo jeweils der Underdog gewonnen hat. Spannend.
Und ich finde es auch schön, dass Pixbo international wieder so eine Rolle spielt. Das ja. Wird jetzt jemand vielleicht sagen, ja gut, die sind doch jetzt immer so oben mit dabei. Nee, also ich kann mich an Saisons erinnern, wo sie im Grunde der Überverein in Europa waren und kurz darauf gab es relativ viel Sorge, also die Halle war leer, es gab keine Zuschauer, der Verein strauchelte auch finanziell ein bisschen, da ging es auch ab und zu mal so in die Nähe Abstiegszone und dass die jetzt so zurück sind und das sogar mit beiden Teams, also mit den Damen und mit den Herren, finde ich schon ein beachtliches Comeback.
Ja, wobei man glaube ich sagen muss, ich glaube die Damen bei Pixbo waren tatsächlich immer gut oder zumindest so über die letzten irgendwie 6, 7, 8 Jahre oder sowas in der Richtung, so habe ich zumindest in Erinnerung, aber du hast schon recht, also die Herren... Ich glaube, sie haben nicht regelmäßig gegen den Abstieg gespielt. Ich glaube, das ist übertrieben. Aber da gab es so graue Jahre, hatte man, glaube ich. Ja. Wo es halt irgendwie so, zu Mitte der Saison war halt irgendwie klar, ja gut, wir sind hier jetzt irgendwie so Siebter oder so. Wo soll das eigentlich hingehen? Also da hast du auf jeden Fall recht. Und sie haben es natürlich geschafft, mit einfach überragender Jugendarbeit oben wieder anzuknüpfen, ne? Mhm. Also bei denen sind super, super viele junge Spieler dabei und echt viele von denen, die sich jetzt auch in die Peripherie der Nationalmannschaft spielen. Also zum Beispiel Arvid Aase macht sich gerade einen ziemlichen Namen in Schweden. Der war jetzt auch zum ersten Mal bei der Euroflowball-Tour für Schweden mit am Start. Also auf jeden Fall eine coole Entwicklung. Dann gehen wir rüber in zwei nationale News. Und zwar müssen wir wieder, Jan, über das Final Four sprechen. Aber keine Angst, wir haben uns beim letzten Mal ausführlich geäußert. Wir halten es diesmal deutlich kürzer. Und zwar gab es vor 2 Wochen oder sowas in der Richtung eine kleine Pressemitteilung auf der Seite von Flowball Deutschland, also vom Dachverband, dass das Final Four jetzt neu ausgeschrieben wird. Das ist aus dieser ganzen Diskussion, glaube ich, entstanden, die ja dann doch einigermaßen emotional geführt wurde, um den Zeitpunkt und ob das jetzt zielführend ist oder nicht zielführend oder was auch immer, was für Vor- und Nachteile da jetzt überwiegen, hat man sich scheinbar von Verbandsseite dazu entschlossen, die ganze Veranstaltung neu auszuschreiben und darüber natürlich vor allem auch ein anderes Datum zu finden. Also es wird jetzt nicht neu ausgeschrieben, nur um das Ganze dann im Juni zu machen, sondern ich gehe davon aus, dass, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob dann auf den Ursprungstermin im Mai zurückgestellt werden soll, der ja quasi seit Anfang der Saison geplant war, oder ob man dann sagt, vielleicht findet man ja doch noch eine Halle zu diesem eigentlich ja anvisierten Zeitpunkt kurz vor den Playoffs, also irgendwie Februar oder sowas in der Richtung. Und die komplette restliche Saison vielleicht schiebt sich vielleicht ein Wochenende nach hinten. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so unkompliziert machbar ist. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob jetzt der Plan mit der Max-Schmeling-Halle im Juni quasi als Backup-Plan noch aktiv ist. Also ob jetzt gesagt wird, wir geben den Verein oder der deutschen Flowball-Community, wie auch immer man das sehen will, einmal die Möglichkeit, sich für eine Austragung zu bewerben. Und wenn sich eben niemand Adäquates findet, dann bleibt es bei diesem Termin Max-Schmeling-Halle im Juni. Oder ob es, ob die Max-Schmeling-Halle im Juni jetzt vom Tisch ist. Also und damit die Max-Schmeling-Halle für dieses Jahr generell. Das weiß ich nicht. Da muss man mal gucken. Wer sich die Ausschreibung angucken möchte, es gibt ein, ich glaube, 20 Seiten langes PDF oder sowas, was damit verknüpft ist. Und die Anforderungen an mögliche Ausrichter sind relativ hoch. Also ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber ich glaube, man braucht irgendwie 3 Organisationsmitglieder, die mindestens eine Teilzeitstelle haben sollten. Man braucht irgendwie 100 Volunteers oder sowas in der Richtung. Man braucht eine Arena, die 2000 Zuschauer fasst und irgendwie, ich glaube, einen VIP-Raum hat und Presseräume und Tagungsräume und hast alles nicht gesehen. Und Flowball Deutschland schreibt rein, dass sie quasi gesprächsbereit sind und das nur so ein bisschen der Rahmen ist, der gestellt werden sollte. Aber ich glaube, die Message ist klar. Also man will vermeiden, jetzt von dem sehr hohen Niveau Max-Schmeling-Halle auf so ein wirkliches Pups-Niveau zurückzufallen. Und dementsprechend sind die Anforderungen halt einigermaßen hoch. Ich habe gehört, Gerüchte halber, dass sich Potsdam eventuell bewerben will mit der MBS-Arena. Da hat ja schon die inoffizielle U19 deutsche Meisterschaft im Mai oder Juni war das, glaube ich, stattgefunden. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Halle, nachdem was ich so gehört habe und gesehen habe. Ich war selber nicht da, aber so 1-2 Fotos kann man ja relativ schnell finden. Ist aber wirklich nur Gerüchte halber. Also ob da eine Bewerbung vollzogen worden ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Davon abgesehen, wenn ich mir so die Vereinsstruktur anguck, die einzigen, die sich wahrscheinlich einigermaßen unkompliziert bewerben könnten, wären aus meiner Sicht die Weißenfelser. Also die Stadthalle bietet Platz für 2000 Zuschauer. Die Stadthalle, ich weiß nicht, ob es da Tagungsräume gibt oder so, so genau kenne ich mich da jetzt nicht aus, aber könnte man wahrscheinlich alles irgendwie organisieren. Und gerade mit der Infrastruktur, was Helfer und so angeht und auch mit der Event-Erfahrung, also die haben ja zum Beispiel auch die U19 WM 2011, die war ja auch in Weißenfels. Könnte ich mir einfach vorstellen, dass die Weißenfelser so der eine Verein sind in Deutschland, die das einigermaßen unkompliziert gewuppt bekommen. Organisieren könnten das sicherlich auch noch andere Vereine, aber da müsste man, glaube ich, dann sehr viel Manpower reinstecken und nochmal ein bisschen eine andere Halle aktivieren und solche Geschichten. Ich glaube, bei Weißenfels wäre es tatsächlich einigermaßen unkompliziert, realistisch möglich. Ob es da eine Bewerbung gibt oder geben soll oder so, weiß ich aber nicht. Nur als ich mir diese Ausschreibung durchgelesen habe, dachte ich so, ja, könnte passen mit Weißenfels.
Ja, also ob es jetzt woanders stattfindet, kann ja sein. Ich finde Potsdam vielleicht noch als Ausrichtungsort relativ charmant, weil es ja noch im Einzugsgebiet einer größeren Agglomeration, also einer Stadt, wo es nochmal wieder dieses Ziel, ja, wir wollen ja die breitere Öffentlichkeit und wir wollen mediale Aufmerksamkeit und wir wollen halt einen Kontext einer Großstadt haben, wo man auch nochmal auf die Sportart besser hinweisen kann. Ich glaube, das wäre bei Potsdam vielleicht noch gegeben, weil das Potsdam ja tatsächlich an Berlin klebt.
Als Außenstehender würde ich sagen, wenn es in Potsdam stattfindet, ist es ja immer noch in Berlin.
Ja,
ich weiß nicht, ob ich mir damit Feinde mache.
Sagt jeder Berliner auch. Dann fährst du mit der S1 raus und dann ist es anders. Aber ich glaube, das wäre, glaube ich, noch machbar. Weißenfels, ich mache mir jetzt keine Freunde, aber es wäre einfach ein Riesenschritt zurück. Also die Halle ist super. Ich habe immer sehr gerne in der Halle gespielt, aber also für das Ziel, die Sportart einfach in eine Stadt zu bringen, wo du halt zumindest das Potenzial hast, Floorball irgendwie strahlen zu lassen, wenn du es richtig machst, das ist halt einfach in Weißenfels nicht der Fall. Also das wär organisatorisch als Notlösung wahrscheinlich super, aber es würde jetzt nicht das Ziel erfüllen, was man eigentlich vom Pokal will. Ich habe übrigens so einen kleinen Exkurs. Ich habe gesehen, weil wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, was sind denn so für die Städte, wo das noch Sinn ergibt. Also ich glaube, im Grunde ist es nur Berlin, Hamburg, vielleicht München, dann vielleicht noch ein bisschen Köln oder sowas, weil das Gebiet ist ja, was Sportveranstaltungen, glaube ich, auch Handball angeht und Eishockey, relativ profiliert. Ich habe jetzt gesehen, in München wurde eine neue Halle aufgemacht. Ich glaube, die ist dann doch noch so ein bisschen größer. Aber ich glaube, wenn die Münchner waren, glaube ich, auch einer der Vereine, die so ein bisschen ein Problem mit diesem Termin hatten, dann am besten gleich Termine beantragen für 2026, 2027. SAP Garden heißt das schöne neue Kunststück. Da gab es auch gleich ein NHL-Spiel, hat eine Kapazität von, ich habe mir so ein bisschen rausgesucht, also hier Baukosten 150 Millionen, ja, das passt ja, das ist so ungefähr unsere Größenklasse. Gesamtkapazität, Gesamtkapazität 11.500, also vielleicht ein bisschen groß. Das Schöne an der Max-Schmeling-Halle ist ja, man kann sie so schön oben abdämmen und irgendwie wirkt das immer noch so gedacht. Aber es kommt auf jeden Fall eine Halle hier rein, mit der man eine Veranstaltung ausrichten kann. Also warum nicht mal nach München holen? Aber nur, weil ich drüber gestolpert bin und weil wir ab und zu ja mal über diese Arenen reden. Mal gucken, wo es landet.
Und dann gibt's noch eine zweite nationale News, die mit dem deutschen Dachverband zu tun hat. Und zwar tritt unser werter Sportdirektor, Atte Ronkanen, tritt zum 30. November 2024 zurück, wird sein Amt niederlegen und ab dann nur noch als deutscher Damen-Nationaltrainer tätig sein. Hier steht seit Juni 2024. Ich habe davon, glaube ich, ein bisschen früher schon gehört, aber wie dem auch sei. Also auf jeden Fall seit mehreren Monaten ist er schon, hat er quasi beide Ämter in Personalunion inne, also Sportdirektor von Floorball Deutschland und Damen-Nationaltrainer der A-Damen, also nicht U19 oder sowas, sondern es geht um die A-Damen hier. Und wird dann in Zukunft nur noch die Bundestrainertätigkeit ausüben. Und die Stelle ist ausgeschrieben. Also wenn ihr euch dazu befähigt fühlt, Sportdirektor von Floorball Deutschland zu werden, dann freut sich der deutsche Dachverband da sicherlich über Bewerbungen und Einsendungen. Es ist auch nicht irgendwie eine Ehrenamtsstelle oder sowas in der Richtung. Das war, glaube ich, früher mal so in dunklen Jahren, dass es irgendwie einen Sportdirektor gab, der musste das alles komplett ehrenamtlich machen und hat wahrscheinlich irgendwie 20, 30 Stunden die Woche ehrenamtlich abgerissen. Mittlerweile ist es ausgeschrieben als Teilzeit-Vollzeitstelle. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was von beidem es jetzt ist. Ich vermute einfach, dass es so ein bisschen davon abhängig, was man machen will. Also, dass es als Vollzeitstelle gedacht ist, aber dass man vielleicht auch sagen kann, wenn man irgendwie noch andere Dinge zu tun hat und Vollzeit nicht schafft, dann ist es eine 75%-Stelle. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, bewerbt euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt und wollt der Sportdirektor von Floorball Deutschland sein.
Das sind die schlimmsten Jobs, die man annehmen kann. Eine Teilzeitstelle, die vielleicht auch eine Vollzeitstelle ist, weil dann weißt du, du bist einfach nur schlecht bezahlt, musst aber viel arbeiten.
Vielleicht ist es auch eine Vollzeit- und eine Teilzeitstelle, weißt du? Vielleicht
oder im Gegenteil. Du wirst voll bezahlt.
Aber Arbeit ist Teilzeit, das kann auch sein, ja. Man weiß es nicht.
Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine, da es zum Leistungssport gehört, wird es wahrscheinlich eine vom DOSB geförderte Stelle sein. Insofern ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu organisieren. Und mittlerweile ist ja dieser Auftrag, den Leistungssport für den Dachverband zu koordinieren, ist natürlich eine Vollzeitstelle, weil einerseits organisierst du die Nationalmannschaften, andererseits musst du natürlich eine gewisse sportliche Entwicklung planen. Und das ist schon ein anspruchsvoller Job. Ich will dem Dachverband da jetzt nicht die Arbeit erschweren, aber ich würde jedem raten, sich dafür die Vollzeitstelle zu melden, weil ich glaube, Teilzeit wird ein Höllentrip. Ich hatte mir hier noch zwei Bemerkungen notiert, und zwar so ein bisschen medialer Natur. Also die WMs 2026 und 2027, sie finden ja in Finnland statt. Also die Herren in Tampere und die Damen in Turku. Und der finnische Verband, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit der IFF, hat so eine neue CI aufgesetzt, so dieses Corporate Identity, also oder Design, diese visuelle Identität, damit das Ganze irgendwie schöne Schriften und schöne Farben hat. Und ich muss sagen, also es sieht so ein bisschen aus wie so eine homöopathische Handcreme-Logo, wie das da eingebettet ist in so blassgrün, dunkelgrün. Irgendwie ist es überhaupt nicht das, was eine dynamische, ambitionierte junge Sportart kommunizieren sollte, aber irgendwie müssen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen, dass es nun mal so ist. Wobei noch schlimmer ist, glaube ich, die SSL, also die wahrscheinlich stärkste Floorball-Liga der Welt in Schweden, die hat ihre Website so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht unbedingt einen Relaunch nennen, also sie haben da so ein paar Sachen zurechtgekämmt und so ein bisschen umstrukturiert, also vielleicht ist es eine neue Seite, aber sie sieht jetzt nicht so viel anders aus. Und also das Menü funktioniert irgendwie gar nicht. Bei den, wenn man sich so Statistiken ansehen will, gibt's da irgendwie nochmal 20, 25 Namen und dann kann man nicht mehr weiterklicken. Und was mich am meisten irritiert ist, ich meine, das ist ja mittlerweile, ist das irgendwie diese Plattformstrategie, die alle diese Top-Ligen der Welt haben, ob es jetzt im Eishockey ist oder im Fußball, die Premier League oder was auch immer. Du versuchst dich natürlich so zugänglich wie möglich für die Welt zu machen, ja, damit du halt einfach der Bezugspunkt für diesen Top-Sport bist. Und ich meine, die Schweden, ja, das sind doch die Schweden und die Schwedinnen, das sind doch diejenigen, die also so toll immer Englisch sprechen, ne? Weil im Fernsehen, da läuft immer, da ist ja nichts irgendwie übersetzt, sondern es läuft alles im Originalton und unten vielleicht noch mit Untertiteln. Deshalb ist ja Englisch eine Selbstverständlichkeit. Und diese Seite ist einfach nur auf Schwedisch. Und du hast da nicht mal die Möglichkeit, dich da irgendwie zumindest Englisch durchzunavigieren, ja, weil sowas ist ja relativ einfach zu installieren, dass man weiß, wie man sich jetzt von irgendwelchen Informationen von Spielerinfos oder Tabelleninfos und Newsinfos, dass man sich das vielleicht sogar automatisch einfach übersetzen lassen könnte. Das ist ja heutzutage kein Ding mehr. Aber auch das ist da nicht drin. Und man verzweifelt seit Jahren. Also es ist, ich weiß, wir langsam wirken wir wie diese zwei Mecker-Onkels bei der Muppet-Show da auf dem Podium, in der Galerie, die da immer nur so drüber spucken. Aber ich finde das irgendwie schade. Das ist unsere Sportart sogar auf einem solchen Podest nicht schafft, einfach so sexy und pfiffig und knackig auszusehen, wie sie eigentlich aussehen könnte. Naja, so ist es.
Ja, wobei wir, glaube ich, relativ einfach zufriedenzustellen sind, was das angeht, ne? Also ich glaube, ja, wenn klar. Die SSL ihre Website mal auf Englisch machen würde, dann würden wir hier 50% weniger labern.
Und vor allen Dingen, ich glaube, vor 10 Jahren hattest du diese einfachen WordPress-Seiten, mit denen du irgendwelche deine Vereinsseite oder vielleicht sogar so eine Verbandsseite bauen kannst. Da gab es so ein Plugin, hast du installiert und dann konnten die Leute oben sich ein Fähnchen anklicken. Und natürlich war das jetzt nicht optimal übersetzt. Es war automatisch übersetzt, aber du hast natürlich verstanden, worum es geht.
Ja, wollte gerade sagen, du hast zumindest verstanden, worum es geht, genau, ja.
Und was willst du denn im Zeitalter dieser einfachen Large Language Models? Ich meine, da kannst du doch so eine kleine AI, die kann das doch sofort rausspucken und ich verstehe es nicht. Aber gut.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, Jan, dass ich bei deiner Rant nur mit so einem halben Ohr zugehört habe, weil ich bin über diese Sache von der Corporate Identity bei den WMs 26, 27 bin ich selber noch gar nicht gestolpert und habe das nebenbei mal aufgemacht. Man findet das unter flowboy.sport und dann einfach unter News und der Artikel nennt sich Free of Limits. Dieses Free of Limits ist, glaube ich, der offizielle Slogan von der WM. Und ich bin tatsächlich auch einigermaßen amüsiert. Also, mich erinnert das irgendwie an ein Wellness-Hotel. Also so von dem, also sowohl dieses Free of Limits als auch dieses Schriftbild und sowas.
Ja. Das also ist eine, für mich so tatsächlich eine, von... So eine homöopathische Hämorrhoidensalbe, würde ich sagen.
Also von dynamischer Sportart ist es tatsächlich relativ... Ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich würde es einfach so...
Nur halt für in der Klassenarbeit...
In der Klassenarbeit wäre so Thema verfehlt. Ja. Also für eine dynamische Sportart finde ich es einigermaßen weit hergeholt. Auch dieses Bäumchen, was sie da gebaut haben. Also es ist irgendwie ganz interessant, aber...
Aber wozu?
Wozu ja, ein genau. Bäumchen? Warum ist das da?
Der internationale Botanistenverband, ja.
Ja, genau. Also wer Lust hat, kann sich das mal angucken. Unter flowboy.sport auf der Seite von der IFF findet ihr das. Und dann haben wir zum Abschluss noch der News-Sektion noch zwei kurze quasi Trivia-Geschichten. Und zwar hat das Floorball-Mag letztens einen Instagram-Beitrag rausgehauen, dass Florian Weißkirchen mittlerweile über 300 Scorer-Punkte hat. Dazu schon mal Glückwunsch. Der Junge spielt auch eine Wahnsinnssaison. Also wir reden sicherlich gleich noch darüber, was Bonn eigentlich die Saison macht. Aber wir haben, glaube ich, in unserem Tippspiel beide Florian Weißkirchen als Topscorer getippt, glaube ich. Da sieht man einfach die geballte Flowball-Kompetenz, die hier am Mikro sitzt. Wenn man einmal kurz in die Scorerliste der ersten Herren Bundesliga guckt, dann steht da nämlich ganz oben Florian Weißkirchen mit 46 Punkten aus 10 Spielen, mit 14 Punkten Abstand zum Zweitplatzierten. Das ist sein Teamkollege Emil Kallio. Also wenn da nicht noch ganz komische Sachen passieren, dann ist das Thema Scorerwertung wahrscheinlich schon durch. Also wenn der einigermaßen weiter scoret und nicht irgendwie plötzlich komplett einbricht, dann würde ich diesen Vorsprung als einigermaßen uneinholbar bewerten.
Also du hast das Thema jetzt ein bisschen vorgeholt. Entschuldigung, dass ich da reinspringe. Aber du hast das Thema jetzt schon vorgeholt aus dem Bundesliga-Blog. Ich wollte so ein bisschen vorarbeiten und ich hatte rumgefragt, wann das letzte Mal ein Deutscher die Topscorer-Wertung gewonnen hat in der Bundesliga. Und ich muss
ganz
ehrlich sagen,
das ist eine spannende Frage. Da müsste ich mal nachdenken. Warte, gib mir mal eine Sekunde. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal Thomas Händler geschafft hat und seitdem
Nein. Nicht mal ansatzweise. Nee. Also ich hatte kurz überlegt, der einzige Kandidat, der mir einfällt, und das muss vielleicht irgendwann 2004, 2005 gewesen sein, hätte Andreas Galert sein können. Das war der einzige, der da unter den Deutschen imstande war, oben irgendwie an den ganzen Finnen ranzukommen. Glaube aber, dass er es auch nicht geschafft hat. Also weiß ich nicht. Kann sein, dass es so war. Ich hatte sogar unseren Standard hier Flobo-Almanach nach Felix Klein gefragt, den man nachts um drei wecken kann und er sagt dir, wer 1974 das Spiel um Bronze verloren hat. Aber selbst er konnte das nicht aus sich rauspressen. Insofern glaube ich, dass es in einer Zeit noch gelungen war, wo es tatsächlich kaum ausländische Spieler gab, also wahrscheinlich irgendwann Anfang der Nullerjahre oder vielleicht sogar irgendwann in den späten 90ern. Also es wäre schon ein großes Ding.
Kein Deutscher?
Nein, also mir fällt niemand ein, der ansatzweise da rangekommen ist. Es waren immer irgendwelche Wernigeroder, Weißenfelser, Leipziger Finnen, die da dann halt am Ende des Jahres da nochmal ihre Punkte gesammelt haben. Aber mir fällt jetzt niemand ein. Also ich lasse mich unglaublich gerne belehren. Leider fehlt uns dazu die Quelle. Wir könnten in dieses Masterfile der Marathon-Tabelle natürlich schauen. Ich glaube, die haben wir angefangen damals noch beim Flowball-Mac zu pflegen seit 2004, 2005. Also in dem Zeitfenster könnte man nachschauen. Was es davor gab, weiß ich nicht mehr.
Jetzt hast du sehr schön den Bogen geschlagen, Jan. Über die Marathon-Tabelle wollten wir ja eigentlich sprechen. Also, zurück zum Ursprung. Florian Weißkirchen hat jetzt über 300 Scorer-Punkte. Es gab früher beim Floorball-Mac die Marathon-Tabelle. Die hast du, glaube ich, mal gebaut, Jan. Wo einfach über alle Saisons hinweg, beziehungsweise bis alle Saisons, bis irgendwie in den Saisons, in denen noch mit Kreide auf eine Tafel geschrieben wurde, die Scorer-Wertung und so, die hast du, glaube ich, nicht mit reingenommen, weil das technisch nicht möglich war. Aber davon abgesehen sind da alle drin. Und die ist theoretisch noch abrufbar. Also wenn ihr eingebt Floorball Mac Marathon Tabelle und dann auf die ersten paar Google-Licks klingt, dann könnt ihr euch da so reinsneaken. Und dann kommt ihr auf eine Marathon Tabelle, die aber, glaube ich, Stand, weiß ich nicht, 2018 oder sowas ist. Auf der hat Florian Weißkirchen nämlich noch 68 Scorerpunkte. Wenn er mittlerweile über 300 hat, dann gehe ich mal davon aus, dass das ein oder andere Jahr zwischenzeitlich vergangen ist. Übrigens zu dem Zeitpunkt auf Platz 2 ein gewisser Jan Kratochwil, das nur nebenbei angemerkt.
Unglaublich. Talentierter Junge.
Wie?
Der Zukunft.
Der Zukunft, da könnte noch was gehen. Also, wie dem auch sei, Flo Beck hat das gepostet mit Flo Weißkirchen über 300 Scorerpunkte und so eine kleine Umfrage gemacht. Wer hat eigentlich noch über 300 Scorerpunkte? Fand ich ganz spannend. Haben wir uns auch ein bisschen eingeklinkt. Und wir sind gekommen auf 6 andere Spieler, die noch aktiv sind. Nämlich Janosch Bröker, Tim Böttcher, Marc-Olli Bothe, Sascha Herald, Alex Burmeister und Wojtek Krupicka, der natürlich in der zweiten Flowball-Bundesliga aktiv ist, aber er spielt noch. Und da so als Ergänzung, liebes Flowball-Mac, wenn diese Tabelle irgendwo zu existieren scheint, was ja offensichtlich der Fall ist, weil sonst hättet ihr nicht posten können, dass Flo Weißkirchen über 300 Scorerpunkte hat, dann macht die doch mal öffentlich. Also dann gibt's nicht nur diese semi-öffentliche Version von Anno dazumal auf der Homepage, sondern vielleicht auch die aktuelle. Und dann könnte man ein bisschen besser fachsimpeln, wie sich eigentlich was entwickelt und wer vielleicht an der Spitze steht und wer von wem eigentlich eingeholt wird. Jan und ich hatten vor der Folge auch einmal kurz diskutiert, wer eigentlich aktuell Marathon-Topscorer sein müsste. Und wir vermuten, dass es ein gewisser Janosch Bröker ist. Der dürfte in den letzten Jahren noch so viel gepunktet haben, dass er mittlerweile an der Spitze steht. Aber vielleicht sind wir ja falsch. Vielleicht ist es ja auch Tim Böttcher, der häufig in der Verteidigung unterwegs ist, aber dafür, glaube ich, in seiner Karriere vielleicht 3 Spiele verpasst hat und sehr konstant punktet. Von daher Wir lassen uns gerne überraschen. Aber liebes Flowboy Mac, mach das mal öffentlich. Und zweite kleine Trivia-Geschichte wurde uns tatsächlich von dem ein oder anderen Hörer beziehungsweise der ein oder anderen Hörerin zugetragen. Es gab letztens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, Jan, bei Instagram gab es so einen kleinen Beitrag von Funk, wo berichtet wurde, dass in Finnland jetzt viele Sachen unterirdisch angelegt werden, in irgendwelchen Bunkern, weil das wohl energetisch und auch bautechnisch und so viel einfacher sei, als das überirdisch zu bauen. Und da war unter anderem ein offensichtliches Floorballfeld drin, wo dann aber drunter stand, und hier wird Eishockey gespielt. Das fand ich sehr amüsant, wenn man mal wieder so ein bisschen dran erinnert wird, dass einfach unsere Sportart noch so klein ist. Und wir haben so zwei, drei Kommentare drunter geschrieben, und witzigerweise hat Funk geantwortet und sogar zugegeben, so nach dem Motto, ja, okay, wir wissen schon, das ist Floorball, aber was ist eigentlich Floorball? Und Floorball ist Eishockey ohne Eis. Und dann hat Funk quasi so, ich glaube, 10 offensichtlichen Floorball-Spielern unter ihrem eigenen Beitrag erklärt, was Floorball ist. Also es war eine ganz amüsante Aktion, Interaktion auf Social Media. Könnt ihr euch angucken. Wenn ihr die Folge einigermaßen aktuell hört, geht einfach mal auf die Funk-Seite. Ist ja sowieso immer ganz interessant, was die posten. Ist einer der Beiträge diese Woche gewesen. Ich glaube, es kam am Montag raus, dem 21. oder vielleicht am Sonntag oder Samstag. Irgendwie sowas. Irgendwo in dem Timeframe. So, und dann hätten wir es erst einmal mit den News. Wir haben heute tatsächlich kein Thema der Woche für euch. Zum einen, weil wir uns fest vorgenommen haben, mal wieder eine bisschen kürzere Folge zu machen, weil wahrscheinlich die nächsten beiden Folgen schon wieder lang werden. Das ist nämlich einmal vor der WM und einmal nach der WM. Da hat man immer eine Menge zu besprechen. Und zum anderen, weil einfach in der Bundesliga oder in den Bundesligen in Deutschland so viel los ist, dass unser Thema der Woche quasi das Thema ist, was ihr sowieso schon kennt. Und das ist WhatsApp Bundesliga. Und im Bundesliga-Bereich fangen wir mit den Damen an. Und da hast du zunächst mal eine ganz witzige Beobachtung gemacht, Jan. Und zwar gab es bei den Damen, die haben bisher, ich muss einmal kurz gucken, ich glaube, 5 Spiele sind da gespielt. Genau, 5 Spieltage sind durch. Und es sind ja immer nur 4 Spiele pro Spieltag. Das heißt, summa summarum gab es 20 Spiele bisher im Damenbereich. Und davon waren 4-0 Siege dabei. 0-Siege sind im Herren-Floorball sowieso eine Seltenheit, beziehungsweise im Herren-Floorball, im Floorball generell. Und ich wollte sagen, im Herren-Floorball gab es diese Saison, glaube ich, bisher einen, als Leipzig sehr, sehr hoch gegen Schriesheim gewonnen hat. Das ist der eine, an den ich mich erinnere, diese Saison. Und bei den Damen gab es jetzt schon 4 Stück. Das finde ich erstaunlich. Mag für die Qualität der Torhüterinnen in der Liga sprechen. Oder auch einfach dafür, dass es doch noch relativ eindeutig ist, wer jeweils die Favoritenrolle in dem Spiel hat. Das könnte auch sein. Ansonsten, ganz spannende Beobachtung, Hamburg und Leipzig sind, glaube ich, einigermaßen da, wo man sie erwarten würde. Also führen die Tabelle an. Leipzig mit voller Punktzahl noch, 15 Punkte aus 5 Spielen. Und Hamburg knapp dahinter mit 12 Punkten aus 5 Spielen. Sie haben eine Niederlage und die war eben gegen Leipzig. Von daher, die beiden Teams, ich würde sagen, ungefähr da, wo man sie erwartet hätte vor der Saison. Ob man jetzt vor der Saison gesagt hätte, Hamburg ist vielleicht eher Favorit auf Platz 1, sei dahingestellt. Ein Spiel kann man mal verlieren, war, glaube ich, auch einigermaßen eng. Beziehungsweise, ich glaube, ich lüge. Ich glaube, es war nicht wahnsinnig eng. Ich muss einmal kurz gucken. Nee, genau, es waren 7-2 für Leipzig. Es war über lange Zeit relativ eng. Also stand bis kurz vor Ende des zweiten Drittels stand es noch 2-2. Und dann ist Leipzig hinten raus weggezogen. Aber wie dem auch sei, die beiden Teams ungefähr da, wo man sie erwartet hätte. Aber mächtig zu kämpfen diese Saison haben die beiden Mitfavoriten der jeweiligen Vorjahre, nämlich Dümpten und Weißenfels. Und zwar hat Dümpten schon 3 Spiele verloren. Zum einen 3-6 in Hamburg und 2-12 gegen Leipzig zu Hause. Das sind sicherlich beide Spiele, wo man sagen kann, gut, die kann man mal verlieren. Aber auch 5-6 nach Verlängerung gegen Bonn. Und auch die Weißenfelserinnen haben 3 Niederlagen im Gepäck, nämlich 2-5 gegen Bonn verloren, 4-7 gegen Wernigerode und 2-9 gegen Hamburg. Und da sind natürlich direkt 2 Spiele dabei, also gegen Bonn und gegen Wernigerode, wo man die letzten Jahre eigentlich gesagt hätte, da das sind auf jeden Fall sichere Siege gegen für Weißenfels, beziehungsweise Wernigerode war natürlich nicht in der Liga, aber für ein vergleichbares Team aus der unteren Tabellenregion hätte man sicherlich gesagt, Weißenfels holt das. Und 2-9 gegen Hamburg ist natürlich auch sehr, sehr deutlich. Also finde ich ganz spannend, diese Entwicklung von den beiden Teams. Gut, beide hatten ein bisschen personelle Aderlässe, wenn man so sagen will. Bei Dümpen war es größtenteils, glaube ich, nur in Anführungszeichen Annalena Best, aber das war natürlich die prägende Spielerin. Und bei Weißenfels war es natürlich eine ganze Riege aus Spielerinnen. Aber für die scheint es momentan eher darum zu gehen, dass sie vielleicht die Playoff-Qualifikation mit Heimrecht schaffen, also eher auf Platz 3 oder 4 einlaufen, als darum irgendwie vielleicht direkt ins Halbfinale zu kommen, was man bei den Damen ja schafft, wenn man auf Platz 1 oder 2 landet. Und Bonn etabliert sich so ein bisschen als das Dark Horse. Die haben ja in den letzten Jahren schon immer ein bisschen Fortschritte gemacht, so nach und nach und immer besser geworden. Letzte Saison hat es dann noch nicht gereicht, glaube ich, für einen Sieg gegen eins der Top-4-Teams. Aber dieses Jahr stehen sie bisher zumindest auf Tabellenplatz 3. Und das auch nur mit einem Punkt Rückstand auf Hamburg.
Also ich hatte mir vor ein paar Wochen noch, habe ich mir so Screenshots gemacht, wo ich Tabellenführer Damen und Tabellenführer Herren beides Bonn hatte. Und da dachte ich mir, müsste man das jetzt irgendwo in irgendeinem so einer schwarzen Wand ausdrucken und in einen goldenen Rahmen packen und an die Wand hängen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Dragons Bonn in beiden Ligen einfach Tabellenführer sind, also Hut ab, da hat sich gewisse Arbeit, glaube ich, ausgezahlt. Also das ist eine schöne Geschichte. Wer mir so ein bisschen leid tut, sind die Damen aus meiner Region, Floorball BB United. Die haben eigentlich einigermaßen gute Spiele absolviert. Die haben ganz knapp gegen die Dümpner Füchse verloren. Ich glaube, 5-6 war das. Jetzt haben sie im letzten Spiel in Wernigerode sogar einen Punkt geholt. Ich glaube, das wäre in der Vergangenheit nicht denkbar. Trotzdem sind sie auf dem letzten Tabellenplatz, weil sie gegen Erlensee verloren haben. Aber eigentlich ich hoffe, sie lassen sich deswegen jetzt nicht entmutigen, weil man sieht schon, dass auch so ein bisschen die aus der zweiten Reihe oder mit, können wir das jetzt wahrscheinlich eine dritte Reihe nennen, da eigentlich schon den Anschluss gefunden haben. Also ich hoffe, alle Vereine in der Damen-Bundesliga haben genug Ausdauer, um diese Entwicklung jetzt erstmal weiter voranzutreiben.
Weil du gerade sagtest, Bonn Tabellenführer sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, werden beide Teams von dem gleichen Trainer trainiert. Und das ist der liebe Jane Justi. Ist jetzt, glaube ich, auch schon sein viertes Jahr in Bonn, wenn ich mich nicht irre. Und ich finde, Trainer werden an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu wenig erwähnt. Von daher übernehme ich den Part hier gerne. Ich könnte mir vorstellen, wenn beide Teams sich nach und nach immer besser entwickeln, dass er damit vielleicht ein bisschen was zu tun hat. Aber nur eine Vermutung.
Ja, aber wie macht man das, dass man Trainer in der ersten Herren-Bundesliga und in der ersten Damen-Bundesliga ist? Das ist doch mittlerweile, spielen ja die Damen ja auch jedes Wochenende irgendwie Spiel.
Ja, ich glaube, er ist nicht alle Spiele dabei. Also ich glaube, er ist, okay. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er Haupttrainer ist bei den Damen oder ob er vielleicht die Trainingsgestaltung übernimmt, aber die Spiele dann jeweils anders coacht, das weiß ich nicht genau. Meines Wissens nach ist er aber bei den Herrenspielen immer dabei und bei den Damenspielen immer, wenn es passt. Okay. Und ich glaube, er hat auch eine Festanstellung. Ja. Da bin ich mir, das ist jetzt viel Hörensagen und weiß ich nicht genau, also vielleicht, ob es Teilzeitstelle ist, Vollzeitstelle, was auch immer, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber macht das auf jeden Fall beruflich und steckt da schon eine ganze Menge Zeit rein. Und ich glaube, dann ist das schon einigermaßen realistisch, weil Bonn natürlich auch, wenn du zwei Erstliga-Teams hast, kannst du ja auch Doppelspieltage veranstalten. Ne? Dann hast du halt hintereinander Damen- und Herrenspiel. Das geht ja häufig ganz gut. Zum Beispiel, wenn der ETV kommt, kann man ja auch beides verbinden. So, dann kommen auch beide Teams vom ETV. Von daher kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass du da gar nicht so unendlich viele Damenspiele verpasst. Oder eben Spiele verpasst generell, wenn du beide Teams übereinander legst. Und dass es dir zumindest möglich ist, so vielleicht mehr als die Hälfte sogar mitzunehmen. Aber wie gesagt, wie genau die Konstellation ist, bin ich mir nicht sicher. Wir freuen uns über Aufklärung, liebe Bonner. Und als letztes zum Damenbereich noch kurzer Blick auf die Scorerliste. Da steht Weinona Jürgens immer noch auf Platz 1, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen, mit 15 Punkten aus 5 Spielen. Also die hält da die Dümpner Fahne hoch und tut, was sie kann. Und auf Platz 2 steht Lili Fiedler aus Wernigerode, die eins der, ich sage jetzt einfach mal, Supertalente aus Wernigerode ist, wo schon einige gesagt haben, die wird vermutlich ganz gut Punkte machen in der ersten Floorball-Bundesliga-Damen. Die andere ist Michelle Siedenberg, die steht gerade auf Platz 6 mit 9 neun Punkten. Und die haben beide, glaube ich, auch schon letzte oder vorletzte Saison bei der U15 Kleinfeld-DM mitgespielt und da ganz gut abgeliefert. Also bei der Herren-Kleinfeld-DM. Bei den Damen sicherlich auch, aber hier ging es um die Herren und da haben sie sich auch ganz gut durchgesetzt gegen die männliche Konkurrenz. Ja, also das ist auf jeden Fall spannender Nachwuchs für Floorball Deutschland, kann man sagen. Ich glaube, beide sind immer noch um die 15. Ich weiß nicht, ob die eine oder beide vielleicht sogar schon 16 geworden sind, aber beide immer noch sehr, sehr jung.
Und damit wandern wir langsam rüber zu der ersten Bundesliga der Herren. Und wir haben ja letztes Mal uns so einen Ausblick, so einen Rundumschlag gegönnt. Und vielleicht greifen wir diesmal nach etwas anderen Vereinen, als wir es letztes Mal getan haben. Ich fange mal so ein bisschen einführend an. Tille, dann kannst du auch übernehmen. Ich meine, wenn ich mir die Tabelle ansehe, bevor ich jetzt darüber dichte, wie interessant und wie überragend es ist, dass Bonn da oben feststeckt. Mein brutal schlechter Tipp, dass Schenefeld letzter wird dieses Jahr, der schmerzt mich ja von Runde zu Runde mehr. Ihr seid ja auf dem vierten Platz, also Bonn 1, Überflieger, Hamburg 2, das ist so Stammplatz für sie, dann kommt Weißenfels und dann seid gleich hier dran und ich meine nicht umsonst, ihr habt Weißenfels geschlagen, ihr habt eine relativ starke, muss ich sagen, Defensivbilanz, die man eigentlich als Aufsteiger oft eigentlich gar nicht so vorweisen kann. Und also mit Glück hat das nichts zu tun. Was geht da ab? Was nehmt ihr? Liegt's am Casino? In jeder Folge bringt das Casino unter.
Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Das werde ich dann ans Casino weiterleiten, das wird unsere lieben Sponsoren freuen. Also es ist sicherlich so, dass es schon ganz angenehm ist, wenn man weiß, es gibt Sponsoren, die dem gesamten Verein finanziell ein bisschen den Rücken frei halten. Das liegt jetzt aber nicht nur am Casino. Also Casino ist sicherlich der präsenteste Sponsor, aber wir haben da durchaus noch ein paar andere Sponsoren, die jetzt als Gesamtpaket auf jeden Fall uns ermöglichen, in Ruhe arbeiten zu können, sag ich jetzt mal. Ich glaube, es kommt einiges zusammen. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was für ein Selbstbewusstsein man aufbaut, wenn man durch eine Zweitligasaison flügt, so wie wir es gemacht haben letztes Jahr. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen was anderes, als wenn man quasi letztes Jahr im Abstiegskampf gesteckt hat, so wie es zum Beispiel bei Kaufering oder so der Fall gewesen ist und man dann quasi in die nächste Saison kommt und wieder im Abstiegskampf steckt. Ich glaube, das kann dann schon mal ein bisschen an den Nerven zerren so. Ich glaube, dass das Auftaktwochenende uns sehr, sehr gut getan hat, weil es ist ja bekannt, dass die Unterschiede zwischen den Ligen noch relativ groß sind und man normalerweise durchaus ein bisschen zu strugglen hat als Aufsteiger, wenn man aus der zweiten hochgeht in die erste Bundesliga. Wir haben es dann ja geschafft, gegen Chemnitz das Spiel sehr, sehr eng zu halten, sodass wir zumindest direkt das Gefühl hatten, okay, wir sind jetzt nicht unendlich weit weg von den guten Teams in der ersten Liga. Gut, und der zweite Spieltag muss ich dir nicht erzählen. Das war dieses etwas kuriose 16-4 gegen die Berlin Rockets, wo man sagen muss, klar, da hatten wir ein bisschen Glück mit dem, was Berlin da aufgeboten hat personell. Aber trotzdem gibt sowas natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein. Und wir hatten auch, im Nachhinein muss man sagen, der Spielplan ist bisher ganz gut für uns gewesen, für den Saisonauftakt. Wir haben relativ am Anfang der Saison gegen viele vermeintlich schwächere Teams zu Hause gespielt. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn man die Spiele gewinnt. Ich muss ehrlich sagen, als ich den Spielplan gesehen habe, in der Sommerpause war ich damit nicht so extrem glücklich. Weil es natürlich durchaus auch sein kann, dass man sich damit eine Hypothek auflädt ohne Ende, ne? Also wenn das die Spiele, wenn man nicht gut in die Saison kommt und am Anfang verliert man diese Spiele, dann rennt man da die ganze Saison über hinterher und es wird super, super schwierig, das quasi wieder aufzuholen, was man da liegen gelassen hat. So, dadurch, dass wir jetzt ganz viele von den Spielen gewinnen konnten, ist es natürlich relativ glücklich für uns gelaufen. Wir konnten damit so ein bisschen Momentum aufnehmen. Ja, das jetzt mal nur so ein bisschen zur Einordnung. Ich will das Ganze jetzt aber auch nicht mega klein reden. Also ich glaube schon, dass wir in letzter Zeit im Training und auch in den Spielen eine ganze Menge richtig machen. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht am Ende.
Man muss auch zugeben, also zwischen Platz 2 und Platz 17 sind 3 Punkte. Also Hamburg hat 19.
Ah ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja, genau, ist alles super eng beieinander.
Ja, ja, also zwischen Platz 2 und Platz 7 sind 3 Punkte. Leipzig hat 16. Also da reicht ein schlechtes Wochenende und im Grunde klebt man an den Berlin Rockets Platz 7 und 8 und dann stehen die Sterne wieder anders. Aber natürlich, also es sind ja auch die Ergebnisse, sagen ja auch was aus. Was ich mir so ein bisschen notiert habe, also es gab ja auch, also in den letzten Runden seit unserem letzten Podcast gab es auch sehr kuriose Spiele. Also wir haben so ein bisschen unsere Notizen gemacht und also es gibt zwei Vereine, über die man reden muss, ich glaube, ist auf jeden Fall Schriesheim und Bonn. Ich würde mit Bonn vielleicht sogar anfangen. Also dieses wahnsinnige Spiel Bonn gegen Dresden. Also ich glaube, man kann anfangen einfach nur mit dem Spielverlauf, also mit dem Torverlauf, ja? Also Bonn führt 2-0, Dresden führt 5-2, also 2-5. 4-5 kommt Bonn nochmal ran. Dann 4-8, also Dresden führt in Bonn relativ deutlich. Dann kommt noch so ein 5-8, also sagen wir mal immer noch Dresden in der sicheren Führung. Und dann kommt diese ganz kuriose rote Karte gegen Lumbergs. Ich glaube, das haben vielleicht manche gesehen. Also einer der Bonner Spieler läuft im Grunde am Tor vorbei. Lumbergs streckt sich so den Ball hinterher. Man verhakt sich so ein bisschen. Lumbergs gibt ein kleines Stößchen, um so ein bisschen sich Raum zu schaffen. Und dafür gibt's rot. Ich glaube, jeder, der das gesehen hat und soweit ich mitbekommen habe, auch in diesen Schiedsrichter-WhatsApp-Videogruppen, hat natürlich zugeben müssen, das war natürlich absolut überzogene rote Karte. Und danach, auf extrem unglücklicher Verlauf natürlich zum Ende, also Bonn schafft es tatsächlich danach sofort das Spiel zu drehen. Also aus diesem 5-8 wird dann am Ende ein 11-10. Und die Geschichte geht auch so ein bisschen noch weiter. Ich habe mich so ein bisschen in die Rolle von Berlin hineinversetzt, weil am nächsten Wochenende fuhr Berlin nach Dresden. Und wenn ich jetzt ein Berliner wäre und ich wüsste jetzt, wie diese Geschichte mit Dresden und mit Lumbergs ist der letzten Jahre, also das überragender Torwart, jetzt nicht nur was seine wahnsinnige Assist-Sammlung angeht, sondern tatsächlich auch einfach als Sicherheit im Kasten, der ist raus und trotzdem verliert Berlin in Dresden und kommt irgendwie nicht darüber hinaus, da irgendwelche 6 Tore zu schießen und dann klappt's auch nicht. Und das fand ich sehr interessant, dass Bonn da so ein Spiel nochmal gedreht bekommt. Und ich bin bis jetzt so ein bisschen unschlüssig, ob es tatsächlich dann einfach nur so eine Art Kartenglück war, weil der Schiri gerade einen schlechten Griff in die Hose getan hat. Oder ob das dann so ein Zeichen dieser mentalen Stärke war, die Bonn dann tatsächlich dieses Jahr irgendwie auszeichnet.
Ja, da muss ich an vielen Stellen einhaken, Jan. Zum einen finde ich schon, also das Spiel jetzt einfach nur komplett runterzubrechen auf diese rote Karte, ist, finde ich, ein bisschen zu einfach. Also ich würde schon sagen, dass das dann auch sehr für die Qualität von Bonn spricht, wie krass konsequent sie das ausgenutzt haben. Weil im Prinzip ist eine rote Karte ja auch nur 2x2 Minuten Überzahl, ne? Also du kannst im Prinzip 2 Tore schießen und ab dann ist wieder 5-5. Und das ist natürlich krass. Klar, sie haben darüber Momentum bekommen ohne Ende, aber der Vorsprung von Dresden war eigentlich so hoch, dass ich gesagt hätte, das kann man auch trotzdem über die Zeit bringen. Von daher da, ich denke, Bonn hat da schon auch eine ziemlich krasse Qualität, muss man einfach sagen. Als zweites, weil du es gerade angesprochen hast, ich bin der Meinung, dass Robert Blumberg sicherlich ein saustarker Torhüter. Ich finde, der Backup von ihm, also Lars Richter, ist tatsächlich aber auch nicht so komplett verkehrt unterwegs. Hat auch letzte Saison nicht, aber vorletzte Saison ist Dresden ja in die erste Liga aufgestiegen und hat da die Klasse gehalten. Und hat da aus meiner Sicht auch echt eine solide Saison gespielt. Jetzt noch eine Saison Backup gewesen hinter Blumbergs, von dem man ja vermutlich auch ein bisschen was lernen kann. Also auf der Torwartposition ist Dresden aus meiner Sicht nicht nur beim Stammtorwart ganz gut aufgestellt, sondern auch beim Backup. Ich kann mich auch noch an, wir haben ja Playdowns gespielt vor 2 Jahren mit Schenefeld gegen Dresden. Gut, da waren wir noch nicht so ganz das Team, was wir jetzt sind, aber da gab es auch eine Partie, in der uns der Kollege Richter echt ein bisschen fertig gemacht hat. Also da lag es vor allem an dem, dass wir fast keine Tore geschossen haben, würde ich mal behaupten. Und als drittes, ich habe das Video auch gesehen von Bluebergs roter Karte, habe auch mitbekommen, dass viele gesagt haben, ja, überzogen und so weiter und so fort. Ich weiß aber nicht, hast du dir das Urteil angeguckt? Man kann sich die ganzen Urteile zu den roten Karten ja auf floorball.de angucken. Ich weiß gar nicht, ob das allgemein bekannt ist. Also man kann da gehen auf Dokumente und dann Urteile der Verbandsspruchkammer und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen damit gerechnet, gut, wenn das jetzt quasi die einhellige Meinung ist, dass die rote Karte überzogen ist, dann die Frage ist ja immer bei einer roten Karte, wie viel Sperre bekommst du? Einspielsperre ist Pflicht und es ist eine Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter gewesen. Das heißt, dieses eine Spiel wird auch definitiv ausgesprochen. Ich hätte mir aber vorstellen können, dass die Verbandsspruchkammer dann sagt, gut, war ein bisschen überzogen, was soll's, ein Spiel ist okay gewesen, aber mehr machen wir nicht. Die Verbandsspruchkammer hat aber 3 Spiele Sperre ausgesprochen und das Ganze als brutales Vergehen eingestuft, vor dem Hintergrund, dass er wohl dem Bonner Spieler ins Gesicht geschlagen hat. Und keine Ahnung, also ich habe das Video am Handy gesehen, verpixelt ohne Ende, was weiß ich, wie weit weg die Kamera war. Aber die Leute, die sich damit ein bisschen eingehender beschäftigt haben, haben auch gesagt, nee, die rote Karte wohl nicht ganz unangemessen gewesen. Keine Ahnung, ich will das Ganze nicht in die eine oder andere Richtung beurteilen. Ich habe, wie gesagt, die Szene 2-mal gesehen, mit den Schultern gezuckt und dann gesagt, ist nicht mein Thema, ist mir egal. Aber so ganz eindeutig scheint die Meinung da doch nicht zu sein. Ich weiß es nicht. Macht euch selber ein Bild.
Aber Bonn ist auf jeden Fall eine Mannschaft für aufregende Spielverläufe, weil also diese einzige Niederlage, es ist eine überragende Saison, die Bonn spielt, aber sie haben eine Niederlage bis jetzt kassiert. Und zwar
ja,
zu Hause,
klar, dass du das ansprichst. Ja,
zu Hause gegen Berlin. Und ich sag das jetzt nicht als Fanboy, überhaupt nicht. Ja, also ich bin da schon kritisch gegenüber den Jungs, die sollen sich auch nicht anstellen. Ja, ja. Der Kader ist viel zu gut für den 8. Platz. Also ich finde diese Verläufe finde ich eigentlich manchmal ganz, ganz spannend. Also Bonn gegen Berlin 0-3, 3-3, 3-6, 6-6. 6-9, 11, 10-11. Also offensichtlich kommt da Bonn nochmal ran und könnte das Ding drehen. Und tatsächlich hat es da Berlin aus irgendeinem Grund geschafft, 14-10 beim Tabellenführer zu gewinnen. Also das ist auch Ergebnis, was gut, irgendwann ist man dann wahrscheinlich auch Gemürbe von diesem ganzen, von diesem wahnsinnigen Saisonverlauf und muss auch mal kurz mal daneben treten, um wieder zu sich zu kommen. Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht mal so eine ungesunde Niederlage gewesen. Und ich bin mir sicher, Bonn wird es gut verkraftet haben.
Das ist aber auch krass, ne? Also ich glaube, was man jetzt so ein bisschen mitnehmen muss aus den ersten 10 Spielen, ist so, nach dem Motto, gegen Bonn gewinnst du nur, wenn du mindestens 10 Tore schießt. Weil du weißt halt, die machen selber 9 Hütten. Das ist halt schon krass. Also ich habe gerade noch mal auf die Tordifferenz geguckt. Bonn hat 98 Tore geschossen in 10 Spielen. Also im Schnitt 9,8, ist nicht so schwer auszurechnen. Gut, sie haben ein Spiel mehr als die anderen, aber Stand jetzt haben sie 30 Tore mehr geschossen als alle anderen Vereine der Bundesliga.
Ja.
Das ist schon heftig. Also die haben gerade offensiv, gerade die erste Linie von denen und die zweite Linie ist auch wieder ziemlich im Kommen mit Janosch Brücker, der jetzt wieder mehr mitmischt. Also das ist schon, was die Jungs an Scoring-Qualität haben, ist krass. Ich habe auch gestern Nachmittag habe ich einmal gesehen, in der Scorerliste sind 6 Leute von Bonn in den Top 30. Alle anderen Vereine haben maximal 3 Leute in den Top 30.
Ja, es ist schon eine ordentliche Offensivwucht. Ich glaube, also das kennt man eigentlich nur aus so größeren Weißenfelser-Tagen oder vielleicht noch Leipzig, dass man da diesen Schnitt von 10 Toren pro Spiel knackt, jetzt sind es hier knapp 9,8. Bei Weißenfels ist es genau das Gegenteil. Also die sind, man kann jetzt nicht von Krise reden, wenn du im dritten Tabellenplatz bist und ich glaube, die spielen sich auch noch ein. Aber 56 Tore aus 9 Spielen, also sagen wir mal Pi mal Daumen, 6 Tore pro Spiel, das kennt Weißenfels auch ein bisschen anders. Einen Verein hatten wir, glaube ich, letztes Mal nicht so ganz angesprochen und bei dem mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen oder ich kratze mich so im Kopf und das ist tatsächlich Schriesheim. Also Schriesheim hat, ich habe mal so ein bisschen in diese ganzen Spielberichte reingeschaut, wenn sie mal so unterwegs sind. Und es ist passiert regelmäßig, dass die da mal mit 10, 11 Feldspielern antanzen, auswärts. Also ich glaube, was war das, 0-11 oder 0-13 war das in Leipzig. Da waren 10 Feldspieler am Start. Wenn das jetzt eine Ausnahme wäre, aber die spielen auch zu Hause mal mit 12 Feldspielern. Und das finde ich schon extrem. Also wenn du bei den anderen Vereinen gastierst, dann siehst du das, also zu Hause hast du meistens schon deine 3 vollen Blöcke. Vielleicht hast du da noch ein paar Jugendspieler, die jetzt auch ihre Chance kriegen, damit sie da so ein bisschen Hallenluft schnuppern und dann ist gut. Aber bei Schriesheim bist du wirklich mit einem sehr schmalen Kader unterwegs. Und noch dazu, und ich glaube, das ist das, was ihn, glaube ich, besonders schmerzen wird, dieses Jahr und auch für die Zukunft, diese Komprimierung des Spielplans auf so viele Doppelspieltage, ich glaube, das wird mehr und mehr schmerzen. Und ich glaube, das Schriesheim, das ist nicht schaffen wird, jetzt mittel- und langfristig wieder dorthin zu kommen, wo sie die letzten Jahre mal waren, dass sie da auch mal geschafft haben, an irgendwelchen Halbfinals ranzukratzen. Pokal ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht sogar Abstiegsspiele ist auch nochmal eine andere Geschichte, weil das dann halt so ein Wochenende ist, wo irgendwo beide Vereine mit derselben Ausgangslage arbeiten müssen. Aber für Schriesheim mit so einem engen Kader, wir haben schon vor der Saison gesprochen, ich glaube, wird es dieses Jahr tatsächlich nicht einfach.
Ja, sehe ich ein bisschen wie du. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass ich würde jetzt sagen, Schriesheim einfach ein bisschen auf ist. Also ich habe das Gefühl, du kannst halt einfach super wenig kompensieren. Ne? Zum Beispiel hat sich, ich glaube, Benjamin Rudin, ich verwechsel die beiden immer, aber der Schriesheimer Captain hat sich ja letztes Jahr beim Final Four, oder war ja dieses Jahr beim Final Four, letzte Saison, das Kreuzband gerissen. An der Stelle nochmal gute Besserung. Ich hoffe, er kommt einigermaßen bald und komplett fit wieder zurück. Aber das sind eben so, ich habe das Gefühl, sobald Schriesheim ein, zwei elementare Ausfälle hat, können die es halt kaum kompensieren, weil der Kader so schmal ist. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, der Spielplan von Schriesheim, ich habe mir mal so ein bisschen alle Spielpläne angeguckt, wer eigentlich wann, wie viel auswärts und zu Hause unterwegs ist. Schriesheim ist für mich eins der Teams, bei oder vielleicht sogar das Team, bei dem Heim-Auswärts den größten Unterschied macht. Zum einen, weil sie natürlich immer eine super weite Anreise haben, beziehungsweise andere Teams haben eine super weite Anreise zu ihnen. Also das macht schon ein bisschen was mit dem Fitnesslevel und der Readiness, die man so an den Tag legt, glaube ich, wenn man bei denen in die Halle läuft, beziehungsweise wenn die einem zu einem kommen müssen. Zum anderen natürlich, du kennst diese kuriose Halle, die in Schriesheim haben, mit diesem wirklich, ich finde, der Boden ist tatsächlich, ich finde, er wird schlechter geredet, als er tatsächlich ist, aber er ist schon nicht gut. Und es ist immer ein bisschen was Besonderes, da drauf zu spielen. Man muss sich da immer so 20 Minuten drauf einstellen, dann ist halt ein Drittel schon vorbei, das ist immer ein bisschen blöd. Von daher, wie gesagt, heim-auswärts macht aus meiner Sicht in Schriesheim einen größeren Unterschied bei fast allen anderen Vereinen. Und, halte ich fest, Jan, von den letzten 10 Saisonspielen, die Schriesheim haben wird, also im Spielplan, sind 8 zu Hause. Und man hat nur 11 Heimspiele. Also das nur nochmal so zur Ergänzung. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Anteil. Und meine Aussage ein bisschen untermauern tut ja, was letztes Wochenende passiert ist. Ne? Da hat Schriesheim dann ja einfach so, die hatten bisher noch kein Saisonspiel gewonnen. Sie hatten sich 2 Punkte geschnappt. Ich glaube, eins war nach einem Unentschieden und eins nach einer Niederlage in Verlängerung. Aber dann, zack, zu Hause 6-5 gegen Hamburg gewonnen. Und das war jetzt auch kein eindeutiger Sieg oder sowas in der Richtung, aber auch Hamburg ist eben einer von den 3 bis 4 Titelfavoriten, die wir haben diese Saison. Von daher, wenn sie die Hamburger zu Hause schlagen, dann können sie jeden zu Hause schlagen. Und deshalb gehe ich schon davon aus, dass Schriesheim sich diese Saison noch den einen oder anderen Punkt holen wird, gerade zu Hause. Von daher ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, um den kompletten Abgesang anzustimmen. Aber so ein bisschen besorgt bin ich auch. Da bin ich schon bei dir.
Übrigens noch eine Geschichte zu langen Fahrten und weiten Fahrten. Also ich weiß nicht, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber ich hatte in Berlin mitbekommen, dass für das Auswärtsspiel in Kaufering die Reise geplant wurde und es eine Kostenschätzung gab. Und ich würde gerne alle, die jetzt gerade zuhören und auch dich, Tille, raten lassen, wie viel die Reise der Berliner Mannschaft aus Berlin über München ins beschauliche Kaufering, Absolvieren des Spiels, Packen und wieder Zugfahrt nach München und wieder zurück nach Berlin gekostet hat oder hätte. Zumindest war das der Fall, weil irgendwie sehr spät gebucht wurde und man konnte jetzt nicht mehr den Bus buchen, wie man ihn immer bucht, sondern man musste relativ spät Zugtickets buchen. Wie viel haben diese Zugtickets für eine Mannschaft, für eine Floorball-Mannschaft Berlin, Kaufering, Berlin gekostet?
Voller Kader plus Betreuer, also irgendwie 20 Leute oder sowas in der Richtung?
Sagen wir mal voller Kader, weil wichtiges Spiel nach der Arschklatsche in Schenefeld und Hamburg und deshalb ganz wichtig, dort Punkte zu holen, was auch gelungen ist mit dem 5-1, aber wie viel hat dieses 5-1 potenziell gekostet? Weil wieder, ich sage, es ist möglich, dass sie es noch anders gerissen haben, aber ich habe von einem gewissen Preis gehört, wie viel es gekostet hätte mit Zug.
Ich sag 3.000 Euro.
Nah dran, 3,6. Also ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, was für ein Riesenanteil am Budget einfach diese Reisekosten bei den Vereinen verursachen. Und dadurch, dass du halt so eine Bundesliga hast, die dann tatsächlich jetzt nicht mehr kumuliert ist. Also früher war das ja so, du hattest sehr, sehr viele Vereine im Osten. Das heißt, wenn du jetzt Berliner warst, bist du halt da rüber gefahren und wieder zurück und dann hattest du mal eine Reise nach Heidelberg oder wo auch immer hin. Aber das war's. Aber mittlerweile ist ja die Liga wirklich auch natürlich zugunsten der Entwicklung der Sportart gut verstreut und das zählt sich dann zusammen. Wir hatten einmal im Floorball Mag, glaube ich, einen Artikel darüber, wie oft die Vereine, oder wahrscheinlich war es nur einmal, aber wie oft die Vereine der Bundesliga die Erde umrundet haben in ihrem Pro-Saison. Und ich glaube, man war da auf irgendeine Erdumrundung war da tatsächlich berechnet. Und ich glaube, das wird mit Sicherheit im Augenblick geknackt. Und man muss natürlich auch hinterfragen, ob die Deutsche Bahn die richtigen Angebote hat, wenn Sportvereine durchs Land tuckern müssen, dass sie sich im Grunde so eine Reise eigentlich gar nicht mehr leisten können. Und es dann wahrscheinlich billiger wäre, wenn man sich einen gebrauchten Bus kauft und ihn dann wieder in Berlin verkauft. Das wäre wahrscheinlich fast vergleichbar gewesen. Übrigens habe ich noch eine Frage, wenn wir haben ja vorhin kurz über Schenefeld gesprochen. Und zwar, du hattest auch über die Topscorer geplaudert, über Weißkirchen und Kalio auf Platz 1 und Platz 2. Auf Platz 3 ist ein Schenefelder, und zwar Frederik Thiele. Und jetzt darfst du uns erklären, wo war der Junge die letzten Jahre? Wo kommt der her, dass ihr plötzlich den drittproduktivsten Spieler in der Liga habt?
Jetzt muss ich gucken, wie viel ich meine Spieler lobe. Das kann ja nach hinten losgehen. Nein, ich glaube, man würde Freddy kennen, wenn man hier in der Nähe aus dem Norden kommt. Also der Name war hier nicht so wahnsinnig unbekannt. Kommt ursprünglich aus Wellingsbüttel. Ich glaube, Wellingsbüttel auch nicht so wahnsinnig bekannt in ganz Deutschland, aber haben echt schon den einen oder anderen Spieler hervorgebracht, ausgebildet, die wirklich Potenzial bis nach Meppen mitgebracht haben. Unser aktueller Torhüter, also Jona Kopp, beziehungsweise beide unsere Torhüter, Jona Kopp und Kilian Mayberg, kommen auch beide aus Wellingsbüttel ursprünglich. Von daher, die machen schon ein bisschen was richtig, was Spielerausbildung, Spielerförderung und so weiter angeht. Und Freddy hat eine einigermaßen, ich sag mal, bewegte Historie. Der war, glaube ich, auch tatsächlich zwischendurch 1,5 Saisons in der Schweiz unterwegs, hat da eine Ausbildung angefangen. Von daher, aus deutscher Sicht, wenn man ihn nicht kannte, war er, glaube ich, zwischenzeitlich tatsächlich von der Bildfläche einigermaßen verschwunden. Und auch wenn Freddy bisher größtenteils, ich sag mal, niederklassig gespielt hat, also zweite Bundesliga, Regionalliga, was auch immer, der ist halt ein brutaler Scorer. Und bei ihm war eigentlich nie so richtig die Frage, wird er in der ersten Bundesliga Tore schießen können? Sondern es ist eher so, kann er seine Spielweise so ein bisschen anpassen, dass eben diese ganzen Sachen, mit der man in der Regionalliga regelmäßig Tore machen kann, also irgendwelche Bauerntricks und was weiß ich, die man, wie gesagt, also der kann es in jedem Spiel 5 von machen und den 6. kriegt vielleicht einer wegverteidigt, aber vorher nicht, wenn du einigermaßen die Qualität mitbringst, ob er sich das einigermaßen schnell abgewöhnen kann und quasi seinen Spielstil nur so ein bisschen umstellen kann auf die erste Liga. Und ich würde sagen, so über die ersten 9 Saisonspiele hinweg hat er die Frage mit Ja beantwortet, relativ eindeutig. Liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen an der Konstellation, die wir insgesamt gerade haben. Also unsere Linie mit Freddy drin ist insgesamt ganz gut unterwegs.
Dann beenden wir den Erstligateil mit...
Wir dürfen ihn noch nicht beenden, Jan. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich habe noch was.
Ja, bitte. Ich hätte nämlich eine Frage gestellt. Aber du kannst gerne anschließen. Mach mal.
Okay. Und zwar möchte ich an dieser Stelle mal eine Lanze brechen für Weißenfels.
Bitte.
Und der Hintergrund ist ein bisschen amüsanter.
Ist es jetzt Mitleid, weil ihr sie geschlagen habt?
Nee, tatsächlich gar nicht. Es hat aber damit zu tun. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Weißenfels immer ein bisschen schlecht wegkommt bei uns. Ich glaube, wir machen das aber beide gar nicht böse, sondern wir haben teilweise einfach das Gefühl, dass in Weißenfels eher noch mehr gehen könnte mit dieser ganzen Manpower und dieser ganzen Professionalität, die so dahinter steht. Aber was, glaube ich, einfach immer so ein bisschen übersehen wird, ist, was für einen Status Weißenfels hat und was die eigentlich hinbekommen haben, über die Jahre beziehungsweise Jahrzehnte sich aufzubauen. Ich hole ein bisschen aus. Und zwar habe ich vor dem Doppelspieltag, also wir sind ja als kleines Schenefeld unterwegs gewesen nach Leipzig und Weißenfels, habe ich vor dem Doppelspieltag mit meiner Lady ein bisschen drüber gesprochen und da muss man sich nichts vormachen, ne? Also vor dem Doppelspieltag sind wir nicht davon ausgegangen, dass wir mit Punkten nach Hause kommen. Das war so klar, okay, das ist das Doppelwochenende, das wird zweimal einigermaßen unangenehm, hoffentlich haben wir als Team trotzdem eine einigermaßen gute Zeit. dann fahren wir nach Hause, gucken, dass wir uns die Tordifferenz nicht total zerschossen haben und dann ist es auch okay. Und wir haben halt so ein bisschen gesprochen, wie ist es denn, wenn ich mir jetzt ein Spiel aussuchen könnte oder so, dass ich gewinnen will, also wenn ich jetzt einfach sagen könnte, ich würde gerne gegen Leipzig gewinnen oder gegen Weißenfels, welches würde ich denn eher gewinnen wollen? Und die Antwort war für mich völlig klar, dass es Weißenfels ist. Also nicht falsch verstehen, ich hätte auch gegen Leipzig sehr, sehr gern gewonnen, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, eins der beiden Spiele zu gewinnen, hätte ich immer gesagt, in wirklich 100 von 100 Fällen, ich will das Spiel in Weißenfels gewinnen. Und ich finde dadurch, dass Weißenfels hat ja wirklich, dieser Bayern-Vergleich, finde ich, liegt ja immer sehr nahe, aber finde ich, kommt dem Ganzen auch echt, der wird dem Ganzen auch einigermaßen gerecht, finde ich. Also dadurch, dass Weißenfels jetzt wirklich so viele Titel geholt hat in den letzten 20 Jahren und eben so eine Floorball-Hochburg ist, ist dieser Mythos Weißenfels für mich irgendwie nochmal was ganz anderes, als gegen den anderen Titelfavoriten zu gewinnen. Ich habe danach auch, keine Ahnung, wir haben nach dem Sieg irgendwie 20, 30 Leute geschrieben, irgendwie Glückwünsche oder sowas in der Richtung. Da war auch ein Kollege dabei, liebe Grüße an Ruben an der Stelle, der mich gefragt hat, ob ich jetzt quasi einen Artikel von meiner Bucketlist einmal streichen konnte, so einmal in Weißenfels gewinnen im Leben. Und es ist nicht so, dass ich eine Bucketlist aktiv habe, was Floorball-Ergebnisse und so angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine hätte, dann würde genau das draufstehen. Also einmal in Weißenfels gewinnen. Und ich glaube, dass nicht draufstehen würde, einmal in Leipzig gewinnen oder einmal in Hamburg gewinnen oder sowas in der Richtung, weißt du? Weil die Vereine, finde ich, auch wenn Leipzig ja auch immer richtig gut dabei ist und Hamburg jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren auch echt ein richtig starker Verein geworden ist, das ist irgendwie nicht so ganz das Gleiche. Und ich finde es irgendwie super cool, dass wir diesen Mythos, wenn man das Ganze jetzt ein bisschen überhöhen will, tatsächlich in der Bundesliga haben, wo schon, obwohl wir ja noch so eine super junge Sportart sind, wo halt so viel Historie drin steckt, dass es so einen Verein gibt, der halt wirklich über allen anderen thront und dem man dann sagen kann, so jetzt hat mal wieder der Dauerfavorit gewonnen oder sowas in der Richtung oder auch jedes Mal, wenn jemand in Weißenfels gewinnt oder gegen Weißenfels oder so, was diese Saison ja tatsächlich gar nicht so unendlich selten passiert, ist es für mich irgendwie immer ein bisschen was anderes, als wenn irgendwie die anderen Favoriten mal ein Spiel verlieren oder sowas. Und das finde ich super cool. Und auch das Spiel selbst war wahnsinnig cool. Also klar, wir haben geführt und so, bla bla. Aber was ich letzte Folge schon angeschnitten habe, also die Stadthalle Weißenfels ist halt, das ist für mich so ein bisschen, wie sich Bundesliga-Floorball anfühlen sollte. Und auch wenn da jetzt nicht unendlich viele Zuschauer da waren, ich glaube, da waren 200 oder so, das ist natürlich nicht wenig, aber ist auch nicht mehr als in Chemnitz, Holzbüttgen, Kaufering oder so regelmäßig da sind. Aber einfach dieses Ganze drumherum, wie professionell das Ganze ist, wie viele Leute da sind, wie sich um alles gekümmert wird und so, das ist schon richtig, richtig cool. Also dafür wirklich einmal dickes Kompliment und dickes Danke auch an Weißenfels. Ihr habt uns halt quasi in diesem Spiel so ein bisschen eine Erinnerung fürs Leben ermöglicht. Ich glaube, ihr hättet euch die gerne gespart, das kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, es ist halt, ja, ich finde es super, super cool, dass sowas möglich ist und dass es eben so diesen einen Verein gibt, der so ein bisschen über allen anderen thront in der Außenwirkung. Das wollte ich noch einmal loswerden, Jan.
Ja, ich kann das tatsächlich auch deshalb bestätigen, weil ich glaube, es gibt keinen Verein, der sich an Weißenfels so abgemüht hat in den letzten 20 Jahren wie Berlin. Also auch in den Jahren, wo man eigentlich fast schon ebenbürtig war, war es immer unmöglich, Weißenfels zu schlagen. Weißt du, und alle anderen haben dann so Überraschungssieg von Born und Überraschungssieg von denen, Überraschungssieg von denen. Und Berlin hat es im Grunde wirklich, wirklich in den 20 Jahren einmal geschafft. Also wir haben wirklich ein einziges Mal Weißenfels geschlagen, in Weißenfels. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man dieses Gefühl hat, dass es dann was Besonderes ist, wenn man gewinnt. Dass es nochmal was Besonderes ist, wenn man im Finale steht und das dann knapp eben nicht gewinnt oder verliert, weil es dann immer nochmal so die Kirsche auf der Torte wäre, wenn man auch noch Weißenfels schlägt. Weil das ist ja dann halt nochmal so ein Primus, der sich dann. Das haben sie sich sportlich auf jeden Fall verdient, das stimmt schon, ja.
Ja, und auch, also ich glaube, Chemnitz hat ja letzte Saison in den Playoffs gegen Weißenfels gespielt und in der Serie ein Spiel gewonnen. Und auch da gab es danach einen Post von Chemnitz, dass das erst, ich glaube, der zweite Sieg überhaupt gegen Weißenfels war. So, bei solchen Statistiken denke ich immer so, das kann doch nicht stimmen. Ihr habt doch so lange, so oft gegeneinander gespielt und Chemnitz hatte ja auch immer wieder gute Jahre dazwischen. Da hätte ich gesagt, das muss mal mindestens irgendwie so der 5. oder so gewesen sein. Aber ja, krass. Chemnitz hat es diese Saison direkt zum 3. Mal geschafft. Also vielleicht gewöhnen sie sich dran.
Ja, es ist halt auch diese dominante Konstanz, ne? Also in den letzten 20 Jahren. Genau. Es gibt im Grunde vier Vereine, die in den letzten 20 Jahren in der Bundesliga fest verankert sind. der Rest ist, ich will nicht sagen Fahrstuhl, aber mal unten, mal oben. Das ist Weißenfels, das ist Hamburg, das ist Leipzig und das ist Berlin. Diese vier Vereine sind im Grunde seit 20 Jahren in der Liga.
Ah, und Chemnitz, glaube ich, auch, oder?
Nee, Chemnitz hat zweite Liga gespielt. Die sind auch mal runter und wieder hoch. Aber sogar von diesen vier Vereinen ist dann wahrscheinlich Weißenfels und Leipzig natürlich sind das diejenigen, die im Grunde fast jedes Jahr Titelkandidaten waren oder zumindest sich wahrscheinlich intern diesen Titel irgendwie gewünscht haben oder ausgesprochen haben. Und unter den beiden war dann Weißenfels dann sportlich natürlich auch nochmal konstanter und das hat sie natürlich dann so verwurzelt und insofern hast du natürlich.
Ja, und auch, wie du gerade schon sagtest, also auch der MFBC hat ja super viele Titel geholt.
Ja.
Das war ja eigentlich war ja der MFBC oder ich glaube damals hießen sie noch SSC Löwen Leipzig. Eigentlich war ja das der Traditionsverein, glaube ich, bevor Weißenfels der Traditionsverein wurde und dann sich als Titelhamster etabliert hat. Aber auch wenn die immer Mitfavorit auf den Titel waren, habe ich das Gefühl, haben sie es da nicht so ganz geschafft, auf das Ganze aufzusatteln und auch das Drumherum so groß zu machen, wie es bei Weißenfels ist und dass es sich auch eben so groß anfühlt. Leipzig fühlt sich für mich eher an wie zwar natürlich ein super starker Gegner, das ist, also die sportliche Qualität will ich gar nicht in Frage stellen, aber es fühlt sich für mich immer nicht so viel anders an als andere Spiele, nur halt, dass der Gegner heftig ist. Und Weißenfels ist einfach, weiß ich nicht, ein bisschen was Besonderes. So, aber damit soll es auch gewesen sein mit den Besingungen der Weißenfelser. Du wolltest noch eine Frage stellen.
Ja, ich wollte nur sagen, wir verpassen jetzt ein bisschen das Bergfest, ne? Also jetzt in der Pause, die wir jetzt haben bis zum nächsten Podcast, werden wahrscheinlich alle Mannschaften die Hinrunde erreicht haben. Die vier Vereine, die es nicht in die Playoffs schaffen.
Oh, das soll ich jetzt einmal kurz voraussagen.
Das sollst du mal ausspucken.
Oh Gott, ich muss mich kurz vorbereiten. Warte. Ich sag die vier, die jetzt unten stehen.
Interessant.
Das ist relativ unkreativ. Aber Kaufering, Schriesheim, Holzbüttgen, München. Ich glaube, die Reihenfolge wird sich noch ein bisschen ändern. Ich glaube, Kaufering wird unten bleiben. Ich glaube, Schriesheim und Holzbüttgen werden noch ziemlich viele Punkte sammeln. Also ziemlich viel mehr im Verhältnis zu dem, was sie bisher an Punkten geholt haben. Ich glaube nicht, dass sie den Rückstand aufholen können. Also vielleicht wird eins der beiden Teams Neunter oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube, sie werden nicht über den Strich rutschen.
Das ist interessant. Ich sehe es nämlich genauso. Und
wenn du jetzt Schenefeld sagst, ne?
Ja, ich hab dazu gelernt. Ich sehe es genauso und ich finde es ganz interessant, dass man eigentlich noch, bevor überhaupt die Hinrunde durch ist, man schon so eine innere Klarheit hat, weil ich sehe jetzt nicht, wo die Kraft aus Kaufering und wie gesagt, also sehr schmale Schriesheimer Kader, ja, ich verstehe, acht Heimspiele kurz vor Schluss, aber München hat irgendwie diesen Drive jetzt auch nicht so ganz mitgenommen und Holzbüttgen, ja, haben sehr, sehr schwierigen Start gehabt mit den Ansetzungen, aber sie müssten jetzt irgendwie an den Rockets vorbeikommen. Ich glaube, die Rockets kommen jetzt auch so langsam so ein bisschen ins Tempo rein. Wird interessant, aber ich sehe es genauso.
Aber immer noch super eng, ne? Also gerade München hat 3 Punkte Rückstand auf Berlin bei einem Spiel weniger.
Oh, ein Spiel weniger.
Das Torverhältnis sieht natürlich ein bisschen übler aus, aber da könnte durchaus auch noch jemand anders reinrutschen. Also Stand jetzt ist mein Bauchgefühl, dass die vier, die unten sind, unten bleiben. Schauen wir mal.
Wird spannend.
Okay, dann machen wir Schluss mit der ersten Bundesliga. Wir haben noch ein bisschen zweite Liga für euch und dann, glaube ich, beenden wir das Ganze auch für heute. Und zwar würde ich anfangen mit der zweiten Bundesliga Herren Nordwest. Und zwar läuft die tatsächlich, kann man glaube ich sagen, einigermaßen wie erwartet. Lilienthal relativ dominant unterwegs. 6 Spiele, 18 Punkte, Tordifferenz von 51 zu 16, also wie wenig Gegentore sind das? Das sind nicht mal 3 Gegentore pro Spiel. Das ist natürlich eine Ansage. Also ich gehe davon aus, dass die auch wieder klarer Favorit auf die Playoffs beziehungsweise auf die Serie um den Aufstieg sein werden, insofern sie denn aufsteigen wollen. Dahinter steht Frankfurt mit 12 Punkten aus 6 Spielen. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz unerwartet. Die waren letzte Saison auch schon in der damaligen zweiten Liga. Was war das? Süd war es, glaube ich. Waren sie auch gut dabei. Also haben das Momentum mit in diese Saison genommen. Und dahinter der Aufsteiger, Hannover 96 mit 12 Punkten aus 5 Spielen, macht es sich im oberen Tabellendrittel gemütlich. Die sind stark in die Saison gestartet, die Jungs, muss man sagen. Hängt sicherlich auch viel mit dem Namen Benedikt Stubbe zusammen. Der hat schon wieder, ich glaube, 22 Scorerpunkte aus bei 37 Toren, die sein Team überhaupt insgesamt geschossen hat. Also gut in die Saison gekommen, der Kollege. Und davon abgesehen läuft die Saison, glaube ich, einigermaßen wie erwartet. Also da war jetzt im Nordwesten ist jetzt wenig dabei, was mich irgendwie überrascht von den Tabellenplatzierungen her. Eine kuriose Sache gibt's noch, die wir euch eigentlich schon in der letzten Folge erzählen wollten, aber ein bisschen vorenthalten haben. Und zwar gab's auch in der zweiten Floorball-Bundesliga Nordwest eine rote Karte. Und zwar, da würde ich euch empfehlen, dass ihr euch wirklich mal das Urteil dazu durchlest. Diese rote Karte ist ausgesprochen worden nach einer Bissattacke. Also es hat tatsächlich ein Spieler einen anderen Spieler gebissen und danach eine rote Karte bekommen und ist, glaube ich, gesperrt bis 31.12. oder so, also relativ lange Sperre. Und diese Bissattacke wurde durchgeführt durch einen Spieler von Tollwut Ebersgöns. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, die zweite Liga ist geskriptet. Das kannst du dir nicht aussenken. Das hat sich irgendjemand in der Sommerpause ausgedacht und gesagt, so. Das machen wir so, das ist witzig. Das amüsiert
den geneigten Zuschauer. Das war 100 pro Wette. Das war eine Wette, ja, die musste eingelöst werden. Das kann nicht, das kann kein Zufall sein.
Irgendwie sowas. Also so völlig abstrus.
In meinem Sport gab es einige Bissattacken. Welche drei Bissattacken kennen wir aus der Sporthistorie?
Oh, da muss ich mal überlegen. Ich glaube, Olli Kahn hat mal in den Ball gebissen.
Ja, Heiko Herrlich daran, hat er versucht zu beißen. Ja.
Daran erinnere ich mich. Irgendwas war mit Luis Suarez. Der hat auf jeden Fall mal einen Gegenspieler gebissen und dafür eine rote Karte bekommen.
Richtig. Und mir fällt noch ein dritter ein, wo ein Ohr verschwunden ist.
Ah, ist das Mike Tyson?
Ja, klar.
Okay, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das verschwundene Ohr hatte was mit ein bisschen zu tun, aber ich war mir nicht hundertprozentig
sicher. Gegen Holyfield, glaube ich, hat er damals aus Frust ihm noch ein Ohr abgebissen. Wenn er schon nicht gewinnt, dann wenigstens ist das Läppchen weg.
Warte, aber Mike Tyson hat ihn gebissen, ne?
Ja, Mike Tyson hat Evander Holyfield ein Stück Ohr abgebissen. Übrigens, du hast so schön die
Nordwest... Ja, guck mal, kennen wir jetzt eine vierte, das können wir doch mit aufnehmen.
Genau, die bekannten Biss-Attacken. Du hast so schön den Nordwesten zusammengepackt. Wir haben heute auf unserer Liste nicht den Pokal, den müssen wir auch gar nicht ausrollen. Aber habe ich das richtig mitbekommen, dass Lilienthal 2, Lilienthal 1 mit 9:8 im Penalty-Schießen aus dem Pokal gekegelt hat.
Ja, stimmt. Darüber müssen wir eigentlich sprechen. Hast du dir das Ergebnisprotokoll angeguckt?
Nein, aber du.
Also den Saisonverlauf? Ja, genau. Also ich habe keine Ahnung, was genau in diesem Spiel passiert ist. Aber wie Jan schon sagte, die zweite Mannschaft von Lilienthal hat gegen die erste Mannschaft von Lilienthal gewonnen. Und die erste Mannschaft von Lilienthal ist jetzt ja nicht irgendwer, sondern, wie gesagt, sind gerade Tabellenführer in der zweiten Floorball-Bundesliga und einer der Favoriten auf den Aufstieg. Also man könnte sagen, fast ein Erstligist, wenn man jetzt ein bisschen vorausgreifen will. Und die haben halt gegen eine Regionalliga-Truppe verloren. Und als ich mir dann aber angeguckt habe, welche Namen bei dieser Regionalliga-Mannschaft gespielt haben, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, da muss man jetzt die Historie von Lilienthal ein bisschen kennen. Lilienthal war ja lange Jahre über absolute Titelkandidaten der ersten Floorball-Bundesliga, bis sie, glaube ich, 2019 abgestiegen sind. Sind ja
freiwillig.
Auch einmal Pokal,
freiwillig.
Ja, freiwillig, freiwillig ja. Abgestiegen sind. Sind ja auch einmal Pokalsieger geworden. Und damals gab es, glaube ich, so eine ganze Generation von Topspielern, die allesamt zurückgetreten sind und gesagt haben, so Bundesliga ist uns jetzt zu viel, wir hören jetzt auf. Und ich habe den Eindruck, die haben diese Auslosung alle zum Anreiz genommen, um quasi der jungen Garde von den Lilienthaler Wölfen einmal zu zeigen, wo der Bartel den Most holt, wie man so schön sagt. Und zu zeigen, dass sie dann vielleicht doch noch die einzig wahre Lilienthaler Wölfe-Generation sind. Ich muss mal vorlesen, also für die Älteren wird es vielleicht ein bisschen amüsant, wer es nicht gesehen hat, im Tor bei den Lilienthaler Wölfe 2 Nils-Christopher Hallerstede und unter anderem haben da mitgespielt Tobias Melde, Marc Lubis, Lisa Merle-Entelmann, Ole Appenroth, Daniel Pape, ich glaube Daniel Pape hieß früher noch von der Heide, also durchaus der ein oder andere sehr bekannte Name dabei, also alle, die ich jetzt genannt habe, waren früher absolute Topspieler bei den Lilienthaler Wölfen, gut, bis auf Lisa Entelmann, die durfte in der ersten Bundesliga bei den Herren nicht mitspielen, aber war, glaube ich, auch sehr, sehr lange deutsche Damen-Nationalspielerin, also die weiß auch, wie rum man den Schläger anfassen muss. Und ja, ich glaube, die haben sich etwas angestachelt gefühlt von dieser Auslosung und einmal kurz bewiesen, Moment mal, liebe junge Hüpfer, wir können es immer noch besser als ihr, so nach dem Motto. Zum Abschluss gibt's noch einen kurzen Einblick in die zweite Vorbereitungs-Bundesliga Herren Südost. Und zwar ist die so ein bisschen das Gegenteil von der Nordwestliga. Die ist deutlich enger beisammen. Und zwar gibt's da so eine Top 5 quasi. Das sind Halle, Potsdam, das andere Leipzig, das grün-weiße Leipzig, SCDHFK, Dessau und Quedlinburg. Und die haben alle nur 3 Punkte Abstand zueinander. Also da fällt es mir super schwer, irgendwie vorauszusagen, was da im weiteren Saisonverlauf noch passiert. Schauen wir mal, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Und ein, zwei Worte kann man vielleicht noch verlieren zu Wernigerode. Die sind wirklich nicht gut in die Saison gekommen, haben bisher nur 1 Punkt geholt aus 5 Spielen. Als Absteiger aus der ersten Floorball-Bundesliga und auch trotz des riesigen personellen Umbruchs und trotz dessen, dass jetzt, glaube ich, gar nicht mehr auf finnische Legionäre gesetzt wird, sondern komplett auf die eigene Jugend, hätte ich gedacht, dass da ein bisschen mehr drin ist. Man muss aber auch sagen, dass 4 der 5 Spiele gegen einige dieser Top 5 waren, die ich bisher genannt habe. Also die hatten durchaus keinen ganz einfachen Spielplan bisher. Ja, aber auch das bin ich gespannt zu beobachten und bin gespannt drauf, wo Wernigerode dann am Ende landet.
Ich glaube, dann ist die Folge doch länger geworden, als wir dachten. Aber es ist ja auch einiges passiert. Du hast es schon angesprochen. Die nächste Folge wird die Folge vor der WM sein, die uns im Dezember in Schweden erwartet. Bis dahin gibt es aber noch einiges an Bundesliga-Highlights, auf die wir uns freuen in allen Wettbewerben. Und insofern teilt uns, streut uns, sagt Bescheid, dass es der einzige wahre Floorball-Podcast der Welt ist und dass man uns auf jeden Fall hören muss, um zu wissen, was um den Lochball herum passiert. Und bleibt uns gewogen.
Die neue Folge, wie gerade Jan schon angeteasert hat, kommt raus am 29.11. Wie gesagt, da gibt es dann vor allem wahrscheinlich eine große, kleine, mittlere, wir schauen mal, WM-Vorschau. Ansonsten bis dahin, habt einen guten Herbst. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.